Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zu einer weiteren Ausgabe. Und auch diese ist im Rahmen meiner Reise über die Kanarischen Inseln entstanden. Und nachdem wir uns zuletzt noch einmal Exoplaneten genauer angeschaut haben, tauchen wir jetzt etwas tiefer in das Universum noch ein, ja, noch tiefer. Heute wollen wir uns nämlich unterhalten über die Beobachtung von Galaxien. Und dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner Helmut Dannerbauer. Hallo.
Hallo Tim.
Herzlich willkommen bei Raumzeit. Helmut, du bist genauso wie der Hans-Jörg Dick auch beim Instituto Astrofisico de Canarias, also hier der lokalen und wahrscheinlich auch einzigen Space Entität, oder? Gibt es noch eigentlich eine andere außer dem IAC, die hier noch in irgendeiner Form an der Raumfahrt arbeitet?
Ja, möglicherweise eine Universität. Gibt mhm. Leute, aber die Universität ist auch mit uns
verbunden,
verbunden, richtig, aber genau, astronomisch ist das, sage ich mal, das einzige Institut.
Alles klar.
Auf den Kanarischen Inseln.
Ja, du bist beobachtender Astronom, also du schaust dir die Sachen ganz genau an, natürlich nicht mit dem bloßen Auge, sondern eben mit vielen Teleskopen, teilweise denen, die hier auf den Kanarischen Inseln platziert sind, aber auch anderen, da kommen wir noch zu. Mich würde natürlich jetzt erstmal interessieren, wie bist du überhaupt hierher gekommen auf die Kanaren, beziehungsweise wie bist du denn überhaupt auf den Weg gekommen, ein Astronom zu werden?
Astrophysiker
zu werden.
Genau, also wie ich ein kleines Kind war, hat mich eigentlich immer schon die Weltraum fasziniert. Also Space Shuttle, das habe ich dann eben mitverfolgen können.
Ja.
Und Mondlandung habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen. Aber ich habe natürlich über die Berichte darüber gelesen und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Und dann, wie ich mir dann eben Gedanken gemacht habe, was ich studieren möchte, eigentlich hatte ich die Idee, Informatik zu machen, aber irgendwie hat mich das dann, also vor allem das Buch von Stephen Hawking, Eine Reise der Zeit, das hatte mir ein Kollege, wie wir dann das Abitur gemacht haben, der hatte mir das geliehen. Ich habe das dann gelesen und es hat mich so fasziniert, dass ich mir die Frage gestellt habe, ob ich nicht doch Astrophysiker werden sollte. Ich war dann auch vor dem Studium in Südamerika unterwegs mit dem Rucksack. Hab dann vom Weiten die Teleskope gesehen. Ich konnte die dann leider nicht besuchen, aber und dann ist immer mehr in mir der Wunsch, hat sich entwickelt, dass ich halt eben das probieren möchte. Aber in Deutschland ist es halt eben so, also man macht da nicht gleich eine Ausbildung zum Astronomen oder Astrophysiker. Man muss halt eben Physik studieren und im Hauptstudium kann man sich dann eben halt auf verschiedene Bereiche der Physik spezialisieren, zum Beispiel Halbleiterphysik. Und ich habe das dann eben auf der Astronomie, Astrophysik gemacht. Ich habe an der Ludwig-Maximilian-Universität von München studiert, die halt eben auch ein sehr starkes Abteilung in Astronomie hat, eben auch dann eben, und vor allem in München ist auch ein sehr bekannter, weltweit bekannter Standort in der Astrophysik. Da gibt es ja eben zum Beispiel die ESO und auch eben verschiedene Max-Planck-Institute. Und dann dachte ich halt eben schon, das ist dann vielleicht doch eine gute Umgebung für mich. Dass ich halt dann, weil oft als Student sagt man ja, als Student, da bleibe ich nicht in meiner Heimatstadt, sondern gehe woanders hin. Aber da dachte ich halt, in dem Falle wäre das jetzt vielleicht ratsamer, dann in München zu bleiben. Und habe dann eben das Studium aufgenommen in Physik. Und im Hauptstudium dann eben habe ich dann eben verschiedene astronomische Kurse eben belegt. Hab dann auch eben verschiedene Themengebiete auch kennengelernt und was mich dann eben auch fasziniert hat, war halt eben Galaxien. Und ich habe dann eben auch während meines Studiums meinen späteren Doktorvater, den Herrn Professor Reinhard Genzel, eben kennengelernt. Der hat eben auch eine Vorlesung gehalten.
Der über jüngst mit einem Nobelpreis ausgestattet wurde.
Genau, richtig. Mhm. Und es ging halt eben auch über Instrumentierung. Das war halt eben Teil des Studiums und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, seine Vorlesung. Ich habe ihn dann einfach darauf angesprochen, ob es eine Möglichkeit gäbe, bei ihm eine Masterarbeit zu machen. Und er meinte dann, ich sollte mir mal dann die Webpage anschauen von seiner Arbeitsgruppe, was es so alles gibt. Und es hat mich vom ersten Moment, hat mich einfach kollidierende Galaxien einfach fasziniert. Und es gab dann eben dann auch ein Projekt, das war verbunden mit Beobachtungen in Chile, die teilweise schon genommen worden sind, mit einem 4-Meter-Teleskop. Aber es gab dann eben auch noch Beobachtungen durchzuführen. Ich habe dann eben da meine Masterarbeit gemacht, also damals hat es ja noch Diplomarbeit geheißen. Und das hat dann eben alles ganz gut geklappt und da war auch eben mein Wunsch, dass ich dann auch eben dort die Doktorarbeit mache. Und dann habe ich halt zuerst in der Masterarbeit habe ich halt eben Galaxien, ich sag mal so, im lokalen Universum beobachtet, also die relativ nah zu uns sind. Und in der Doktorarbeit bin ich dann halt eben zum frühen Universum gesprungen.
Und worum ging es dann bei der Doktorarbeit?
Bei der Doktorarbeit ging es darum, eben auch verschmelzende Galaxien zu beobachten, aber halt wie gesagt halt eben im frühen Universum. Die sind dann auch mit einem Instrument von der Max-Planck-Gesellschaft, vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie, die sind halt eben entdeckt worden. Das waren halt dann auch neue Galaxien. Im Rahmen meiner Doktorarbeit
war welchem Instrument ist das entdeckt worden?
Mit einem 30-Meter-Teleskop von IRAM. Das ist in Pico Veleta in Spanien, in der Nähe von Granada. Da sind die eben entdeckt worden in einer Durchmusterung, in einem Survey. Und meine Aufgabe in der Doktor war halt eben dann diese Galaxien zu charakterisieren, deren Eigenschaften ja zu studieren und auch eben vor allem die Entfernung von diesen Galaxien zu bestimmen. Und da hat es dann eben auch angefangen, dass ich dann eben nicht nur mich auf einen Wellenlängenbereich spezialisiert habe, also den Radiobereich, wo die entdeckt worden sind, sondern ich habe dann eben auch angefangen, Beobachtungen im optischen und nahinfraroten Bereich durchzuführen. Und ich hatte eben auch das große Glück, dass ich halt dann eben auch selber die Beobachtung wirklich durchführen konnte. Ich konnte eben dann eben auch nach Chile fahren, nach Hawaii und eben mit den verschiedenen, auch mit den größten Teleskopen, die es so gibt, halt eben zu beobachten.
Und jetzt bist du hier seit?
Seit 1. April 2016. Und ich bin hierher gekommen mit einem sogenannten Ramón y Cajal Stipendium. Das ist ein Stipendium von der spanischen Regierung. Das gibt's halt eben in verschiedenen Fächern. Und es ist 5 Jahre angelegt. Also man kann dann eben auch wirklich seine eigene Wissenschaft durchführen. Man hat auch ein kleines Starterpaket, sage ich mal, von 40.000 Euro für Reisen und auch Equipment. Und die Idee ist halt eben dahinter auch von diesem Stipendium, dass es halt so eine Art Tenure-Track ist, dass man eben danach dann wirklich eine feste Stelle in der Wissenschaft bekommt. Also ich habe davor in Österreich gearbeitet. Ich war eben schon über 10 Jahre Postdoc. Und irgendwann sagt man mal, man will den nächsten Schritt machen. Und ich habe dann eben in meiner Zeit in Wien schon gesagt, wenn das jetzt nicht mit einer Stelle klappt, wo es dann eben Aussichten gibt, halt eine feste Stelle zu bekommen, dann lasse ich halt das Ganze. Dann war es das halt eben. Aber ich hatte eben das große Glück, eben dieses Stipendium zu bekommen, das auch sehr kompetitiv ist. Und dann sind wir halt mit der ganzen Familie halt hier nach Teneriffa gekommen und Gott sei Dank hat es auch eben alles geklappt und seit Dezember vergangenes Jahres bin ich auch Beamter hier am Institut.
Also Ziel erreicht und nebenbei noch schönes Wetter in der Dauerbespielung.
Ja, genau, richtig. Also ich komme ja aus München und ich bin wirklich sehr heimatverbunden, aber was ich nicht so gern mag, ist der Schnee. Und hier gibt es ja nur den Schnee, wenn man zum Teide hochfahrt.
Ja, oben auf dem Vulkan.
Genau, richtig.
Und den auch nur ab und zu mal.
Genau.
Ja, du bist ja so ein bisschen als Galaxienjäger sozusagen bekannt und das ist also der Fokus. Den Fokus wollen wir dann jetzt hier auch in Angriff nehmen. Es gab schon mal eine ausführliche Sendung zu Galaxien und Kosmologie im weiteren Sinne. Das ist so ein schöner Überblick gewesen, wie man überhaupt da auch erstmal diese Begriffsklärung in den Kopf zu kriegen, die ja vielleicht auch nicht unbedingt immer jedem klar ist, so wo endet ein Sonnensystem, wo beginnt quasi die Galaxie, wo endet eine Galaxie, wie stehen mehrere Galaxien miteinander in Verbindung und auch Aspekte wie dunkle Energie, dunkle Materie, alles das, was dazukommt, das gibt's in Raumzeit 63, wo ich mich mit Markus Brücken unterhalten habe. Heute wollen wir uns ein bisschen mehr konzentrieren auf die Galaxien als solchen. Und da ist ja eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten eine ganze Menge passiert durch die Verbesserung der Teleskope, natürlich durch Hubble, aber eben auch viele andere Beobachtungsmethoden, die einfach immer besser, schärfer, tiefer weiter gucken konnten und vor allem durch auch das Auffächern der Beobachtungsbandbreite, indem man halt einfach nicht nur im optischen Bereich das auch von unseren Augen wahrnehmbare Licht anschaut, sondern Radioastronomie, Infrarotastronomie, was alles noch mit dazukommt und wie es jetzt hier auch in den letzten Sendungen schon mehrfach angeklungen ist, und das spielt für dich ja auch eine Rolle, auch das James-Webb-Teleskop wird gerade in diesem Bereich, glaube ich, ja, da scharren schon alle mit den Füßen, du wahrscheinlich ganz besonders, oder?
Ja, also ich war jetzt erstmal froh, wie viele meiner Kollegen, dass der Start gut geklappt hat. Und dann habe ich mir dann eben auch damals, glaube ich, es war der erste Weihnachtstag, ja, mit meinen Kindern zusammen angeschaut und es hat alles gut geklappt und habe dann auch eben immer wieder verfolgt, dass jetzt, sage ich mal, das Deployment von dem Teleskop klappt mit der Reise und vor allem, was ja wirklich der spannende Moment war, dass es halt eben auch alles klappt mit den Sonnensegel, aber dann eben auch das Ausklappen des Teleskops. Und es sind ja viele Prozesse, was ich gelesen habe, ich glaube mehrere hundert, die wirklich
über 300,
die wirklich Single-Point-Failure waren.
Ja.
Also wenn es da schief geht, dann ist
alles
halt
das
vorbei.
Gewesen, genau.
Richtig, und das ist ja schon wirklich eine absolut ja bemerkenswerte Leistung, dass es alles so toll geklappt hat. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass dann eben auch das sogenannte Commissioning der Instrumente alles gut klappt. Also wird in den nächsten Wochen, in Monaten werden dann eben die Instrumente getestet und dann hoffentlich nach 6 Monaten, also ja im Sommer, dass wir dann eben die ersten wissenschaftlichen Daten halt nehmen von den verschiedenen Beobachtungsprogrammen.
Ja, das waren alles durchgehend gute Nachrichten und ich glaube, die beste Nachricht obendrauf war ja dann, dass insbesondere die Injection, also der eigentliche Launch, so gut funktioniert hat, dass man sich so dermaßen viel Sprit gespart hat, dass die Missionsdauer von 20 Jahren jetzt durchaus realistisch erscheint. Davon konnte man ja nicht unbedingt ausgehen. Das macht natürlich nochmal einen Riesenunterschied.
Ja, auf alle Fälle. Also es hat ja immer geheißen, dass es jetzt erstmal 5 Jahre ist und bis Maximum 10 Jahre, aber ich hatte davor auch nichts Großartiges mitbekommen, dass wirklich das, wenn das alles tatsächlich so super klappt, auch mit der Ariane-Rakete halt eben, wie die eben das Teleskop in den Umlauf bringt, dass man dann so viele Jahre gewinnen kann. Ich habe vor ein paar Wochen, habe ich mir ein Webinar angeschaut über James Webb. Da wurden halt eben verschiedene, wie soll ich sagen, Verantwortliche von den verschiedenen Instrumenten und auch Prozessen haben halt eben Vorträge gehalten und da habe ich dann eben das auch erfahren, dass das halt eben, wenn alles gut klappt, also ja, bis zu 20 Jahre im Orbit sein kann. Und das Hubble Space Teleskop ist ja auch schon 30 Jahre im Orbit und ja, das ist schon eine tolle Nachricht.
Ja, da macht sich das Geld dann doppelt und dreifach bezahlt und das ermöglicht natürlich auch ganz andere Beobachtungen, weil man natürlich am Anfang erstmal auf all das schaut, wo jetzt alle denken so, oh, da müssen wir unbedingt mal hingucken und dann ist halt vielleicht auch noch Zeit, auf all das zu schauen, wo man dann später eigentlich erst drauf gekommen ist. Ja, die Beobachtungen von Galaxien, warum ist das so interessant, abgesehen davon, dass dich das interessiert? Also gibt es da sozusagen spezifische Lehren, die man jetzt konkret aus der Beobachtung und dem Wesen von Galaxien im Gesamtverständnis des Kosmos ziehen kann? Oder ist es halt vor allem einfach eine komplexe, singuläre Disziplin, die halt auch durchexerziert werden muss?
Ja, wir möchten halt eben verstehen, wie die Galaxien sich gebildet und entwickeln. Zum Beispiel unsere eigene Galaxie, das haben wir jetzt eben in den letzten Jahren also auch festgestellt, ist eine sogenannte Balkenspiralgalaxie. Und wir möchten in die Vergangenheit schauen, möchten verstehen, wie sich die Galaxien so entwickelt haben, wie wir sie jetzt im lokalen Universum beobachten. Und was ja eben Hubble vor fast 100 Jahren eben ja, gezeigt hatte, ist, es gibt ja nicht nur Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße, sondern es gibt eben auch elliptische Galaxien. Und man will dann eben verstehen, warum gibt es 2 Typen von Galaxien. Es gibt da auch noch sogenannte irreguläre Galaxien. Und deshalb ist es eben auch wichtig, zurück in die Vergangenheit zu gucken und zu schauen, wie die Galaxien früher ausgeschaut haben. Und es gibt auch bei der Entwicklung von Galaxien gibt es eben auch das Modell mit dem hierarchischen Merging, dass halt eben von kleineren Blöcken, Komponenten immer größere Galaxien entstehen.
Welche Typen von Galaxien muss man denn so auseinanderhalten? Also wie funktioniert da die Klassifikation derzeit schon? Also klar, Balken, Spiralgalaxie, also Spiralgalaxie, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, die Spiralgalaxie ist ja so die prototypische Galaxieform, die man, glaube ich, so primär mit Galaxien auch erstmal verbindet. Vermutlich deshalb, weil die erste Galaxie und lange Zeit auch einzige Galaxie, die man überhaupt so richtig sehen konnte, die Andromeda-Galaxie ist, die ja quasi nicht die nächste, aber die nächstgrößte Galaxie ist, oder ist es sogar die allernächste? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also die kleinen Magellanschen Wolken und so weiter, ne? Die sind
genau,
noch ein bisschen
das wollte
näher dran.
Ich sagen, richtig, das sind ja irreguläre Galaxien. Genau, die Magellanischen Wolke, die große und die kleine Wolke.
Da brauchte man erstmal eine Weile, bis man verstanden hat, dass es eine Galaxie ist. Das war ja auch bei Andromeda so, aber die ist dann sozusagen in ihrer ganzen Erscheinung, ist es ja eine reine Spiralgalaxie oder ist es auch eine Balkenspiralgalaxie?
Soweit ich weiß, ist es eine Spiralgalaxie.
Genau, so. Und das ist also sozusagen so dieses typische Bild. Und man ging, glaube ich, auch lange Zeit davon aus, dass die Milchstraße dann genauso aussieht, weil so sehen Galaxien eben aus.
Richtig. Wir können ja leider keine Sonde hochschicken, die dann ein Foto von der Milchstraße von oben macht, aber man hat halt eben durch Vermessungen der Bewegungen von Sternen oder wie halt die Sterne eben positioniert sind am Himmel, hat man halt eben dann in den letzten ja, etwa 20 Jahren eben rausgefunden, dass es halt eben keine, also es ist natürlich eine Spiralgalaxie, aber es gibt halt eben noch einen Balken in der Galaxie halt eben.
Und ist schon klar, warum es diesen Balken gibt?
Also ich weiß das jetzt nicht so ganz genau, weil ich an dem Themengebiet nicht dran arbeite.
Okay, aber das sind auf jeden Fall, nachdem man dann immer weiter schauen konnte, mehr Galaxien gefunden hat, mittlerweile ja, ich weiß nicht, wie viele Galaxien mittlerweile kartografiert sind, ist irgendwie in Größenordnung, Millionen.
Also, ja, mindestens 100, es gibt mindestens 100 Milliarden Galaxien.
Ja, okay. Die auch schon alle eine Zahl haben oder ist es die Schätzung, wie viel es gibt?
Ja, vermutlich. Das ist eine Schätzung, wie viel es ungefähr gibt.
Okay, gut. Und wie stellt sich das so dar? Wie normal ist so eine Balkenspiralgalaxie? Wie normal ist so eine Spiralgalaxie? Ist das so das, was man meistens findet oder sind das auch nur zwei unter vielen?
Nee, also im lokalen Universum findet man schon, der Großteil der Galaxien sind halt eben Spiralgalaxien, also reine Spiralgalaxien und halt eben dann Balkenspiralgalaxien. Aber wenn man halt dann eben immer weiter in die Vergangenheit schaut, dann entdeckt man halt eben, dass immer mehr Galaxien eben nicht so wie eine Spiralgalaxie ausschauen, sondern eben auch irregulär sind oder nur eine reine Scheibe und keine Struktur haben, wie wir das halt eben in unserer Galaxie zum Beispiel sehen.
Das heißt, man könnte annehmen, dass eine Spiralgalaxie zwar sehr verbreitet ist, aber eigentlich erst so die zweite oder dritte Stufe ist, nachdem sich sehr viele Prozesse erst haben entwickeln können.
Ja, das kann man so sagen.
Wie zum Beispiel Kollisionen, aber nicht unbedingt nur Kollisionen.
Ja, also Kollision ist zum Beispiel schon ein wichtiger Treiber von der Entwicklung von Galaxien. Also zum Beispiel eines von den Modellen, was man eben kennt ist oder von den Beobachtungen eben auch abgeleitet hat, ist, dass man dann eben zum Beispiel zwei Spiralgalaxien hat. Das ist eben dann eben auch die Verbindung mit elliptischen Galaxien. Also man hat zwei Spiralgalaxien. Und die kollidieren, die verschmelzen dann miteinander und die sollten ungefähr etwa die gleiche Größe, die gleiche Masse haben. Und danach bildet sich halt dann eben eine elliptische Galaxie daraus. Mhm. Und was dann eben im Laufe der Zeit passieren kann, ist mit dieser elliptischen Galaxien, dass die Gas akkretiert von der Umgebung. Und daraus bildet sich dann wieder eine Scheibe oder auch Spiralen und dann später kann diese Galaxie mit einer anderen Scheiben oder Spiralgalaxie miteinander zusammenstoßen, bildet sich wieder eine elliptische Galaxie.
Okay, also es ist gar nicht so ein Endzustand, sondern es kann sich eigentlich permanent immer wieder durchtauschen über die Zeit.
Ja, genau, richtig. Also zum Beispiel auch mit unserer eigenen Galaxie, da gibt es ja auch, sage ich mal, schlechte Nachrichten. Ich glaube, 1-2 Milliarden Jahren gibt es ja auch einen Zusammenstoß mit der Andromeda-Galaxie. Andromeda,
genau. Wobei Zusammenstoß muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass dann irgendwie alle Sonnen aufeinander knallen und es irgendwie explodiert, sondern da berührt sich wahrscheinlich gar nichts.
Ja, genau. Das hatte ich gerade im Kopf. Ich habe da mal ein Beispiel gelesen gehabt. Klar denkt man vielleicht im ersten Moment, dass da zwar die Sterne da miteinander zusammenstoßen, die Planeten und wie auch immer. Aber ich habe gelesen, jetzt beim zum Beispiel Zusammenstoß von der Milchstraße und der Spiralgalaxie ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Sterne zusammenstoßen ist, als wenn man zwei Tennisbälle in Deutschland irgendwo hinlegen würde.
An dieselbe Stelle.
Irgendwo halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Tennisbälle an der gleichen Stelle sind, die gehen ja, ja gegen Null, sag ich mal.
Ja, Space is big. Das kann man immer wieder daraus ablesen.
Genau.
Okay, das heißt also grundsätzlich, wenn man jetzt in die Beobachtung macht, man hat also entweder diese elliptischen Galaxien oder man hat Spiralgalaxien in der einen oder anderen Ausprägung mit oder ohne Balken und dann hier und da auch mal irgendwas, was dann beiden Beschreibungen nicht wirklich entspricht, aber irgendwie nur ein heilloses Durcheinander ist. Kann man das so in etwa zusammenfassen?
Ja, so, also vor allem eben im frühen Universum. Also es gibt dann eben Galaxien, wenn die dann Zusammenstoß auch hatte, die haben dann zum Beispiel auch Gezeitenschweife. Das kann man eben beobachten oder halt man kann.
Was heißt das, ein Gezeitenschweif?
Also wie gesagt, man hat zwei Galaxien und die interagieren ja über die Gravitationskraft.
Ja.
Und wie gesagt, die verschmelzen ja miteinander und durch die Gravitationskraft werden halt eben die Sterne und das Gas, sage ich mal, auseinandergerissen und dadurch entstehen halt eben dann die sogenannten Gezeitenschweife.
Also Gezeiten im Sinne, das Spiel der Kräfte.
Ja, genau, richtig. Ja? Okay. Die Gezeitenkräfte, richtig. Und dann kann man halt eben schön bei manchen Galaxien, zum Beispiel es gibt eine Galaxie, die nennt sich NGC 403839, das ist die sogenannte Antennagalaxie, das sind halt eben auch zwei Spiralscheibengalaxien miteinander zusammengestoßen und da gibt's ja wirklich spektakuläre Bilder, wo man halt dann eben zwei Gezeitenschweife sieht, die schauen halt dann so wie eine Antenne von so einem Insekt aus. Aber man sieht halt dann eben auch noch den Kern von den Galaxien. Man sieht auch noch so ein bisschen das blaue Licht von den jungen Sternen und in dem Zentrum von den zwei ehemaligen Galaxien sieht man halt dann eben auch die röteren Sterne, die halt in der sogenannten Verdickung in dem Bulge eben auch sind. Also elliptische Galaxien, die haben ja vor allem eben auch nur alte Sterne. Das ist halt eben vielleicht auch zu betonen. Also in Spiralgalaxien, da rotieren ja die Sterne um das Zentrum rum. In einer elliptischen Galaxie ist es halt eben nicht der Fall. Da gibt's halt, das ist halt einfach ein elliptischer Körper, der kann eben verschiedene Elliptizitäten haben. Da werden eben Galaxien auch klassifiziert nach der gewissen Elliptizität. Und dann gibt's, sage ich mal, ein Zwischending zwischen elliptischen Galaxien und Spiralgalaxien, das sind sogenannten S0-Galaxien. Ach, weiß ich gar nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt.
Dann sagst du auf Englisch oder was immer die passende Sprache ist.
Ich glaube Lenticular-Galaxien. Und die haben halt praktisch den Bulge und haben auch noch eine gewisse Art von Scheibe, aber haben halt noch keine Spiralstruktur. Und die sind halt eben, wie gesagt, so ein Zwischenschritt zwischen elliptischer und den Spiralgalaxien. Und vielleicht auch das Interessante, mehr vielleicht zu erwähnen ist, also wie Hubble eben auch das Modell halt eben erstellt hat, ist, dann gibt's halt eben die Early-Type-Galaxies, das sind halt eben die elliptischen Galaxien, dann gibt's die Late-Type-Galaxien, das sind halt eben die Spiralgalaxien. Aber wir haben halt eben auch jetzt rausgefunden, dass sich halt eben auch aus Zusammenstößen von Spiralscheibengalaxien halt eben dann elliptische Galaxien, also eigentlich die Late kommen vor den Early-Types.
Also es ist so permanentes galaktisches Billard, nur dass es eigentlich selten Klack macht und permanent ändern sich die Strukturen dieser Galaxien, nichts bleibt, wie es ist. Umso interessanter ist es ja dann in die Zeit zu schauen. Mich würde jetzt vielleicht erstmal deine Arbeitsmethoden interessieren. Also was ist sozusagen das Rüstzeug, womit arbeitet man jetzt als beobachtender Astronom, wenn man sich die Galaxien anschaut? Klar, erstmal braucht man Gerät, so, aber dann muss man ja auch mit den Daten noch irgendwas machen. Also welche Teleskope, welche Instrumente kommen jetzt in deiner Arbeit konkret zum Einsatz?
Also um halt eben die Entwicklung von Galaxien gut verstehen zu können, ist es halt mittlerweile sehr wichtig, einen sogenannten Multi-Wavelength-Approach zu machen, also eben in verschiedenen Wellenlängen zu beobachten. Also wie ich halt eben vor 20 Jahren mit meiner Doktorarbeit angefangen, da war doch eher noch das optische Astronomie nach Infrarot, wie du erwähnt hattest, oder auch Radioastronomie und Röntgenastronomie. Aber mittlerweile ist es halt eben wirklich notwendig, um halt die Galaxien gut zu verstehen, dass man halt eben verschiedene Wellenlängenbereiche eben abdeckt, um halt eben dann verschiedene Prozesse miteinander verbinden zu können und auch wirklich zu verstehen und auch interpretieren zu können. Und in meiner Arbeit halt eben, also hier in Teneriffa oder auf La Palma, haben wir eben das Grande Can-Teleskop, das ist ja das größte optische Teleskop der Welt. Das hat ja verschiedene hexagonale Spiegel, die halt eben zu so einem größeren Spiegel, ich glaube 10,4 Meter dann zusammengefügt worden sind. Also ich verwende zum Beispiel auch eben für meine Arbeiten eben das Grande Can-Teleskop, halt eben optische Nahinfrarotbeobachtungen. Darüber hinaus verwende ich dann auch zum Beispiel auf der spanischen Halbinsel das IRAM 30 Meter Teleskop, das ist ein Radioteleskop, was halt dann eben auch vor allem also kalten Staub beobachten kann, eben auch molekularen Wasserstoff. Ist ja auch wichtig zu erwähnen, aus molekularem Wasserstoff entstehen dann eben erst die Sterne.
Welchen Frequenzbereich schaut sich, also für welchen Frequenzbereich ist das Teleskop gemacht, dass es das tun kann?
Dieses 30-Meter-Teleskop bei IRAM, das beobachtet zwischen 80 Gigahertz bis zu 250 Gigahertz, also etwa 3 Millimeter bis 1 Millimeter. Und es gibt halt eben eine sehr wichtige Linie, das ist Carbon Monoxid. Das ist ja, kommt ja auch an den Abgasen von den Autos rauf. Also hier ist es ein bisschen giftig, aber für uns Astronomen ist es ein sehr wichtiger, wie soll ich sagen, sehr wichtiges Tool, um halt eben rauszufinden, wo zum Beispiel die Gasreservoirs sind, wo dann eben auch Sterne entstehen. Und da verwendet man, kann halt eben molekularen Wasserstoff halt eben aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften jetzt im Radiobereich nicht direkt beobachten. Man macht es halt dann eben indirekt eben über Carbonmonoxid. Und genau, und die Linie, die ist halt eben bei 150 Gigahertz. Also das ist so, also eine der wichtigsten Linien ist halt der Übergang 1:0. Und klar, mit der Rotverschiebung ist es dann halt dann eben in verschiedenen Frequenzbereichen und dann beobachtet man halt eben, sag ich mal, wenn man jetzt bei 150 Gigahertz beobachtet, aber es ist halt dann eine andere Rotverschiebung, dann beobachtet man dann auch eine andere Linie zum Beispiel. Also wenn das jetzt zum Beispiel Rotverschiebung 2 ist, dann würde man in diesem Bereich bei etwa 100 Gigahertz nicht mehr die 1:0, sondern die 3:2 Linie
beobachten. Um das mal ein bisschen zu dekodieren, also wir reden ja jetzt hier von der Spektroskopie, das heißt, man schaut sich das Licht der Sterne an oder in dem Fall der ganzen Galaxie und bricht es halt in seine spektralen Bestandteile auf, aber dazu muss man eben auch einen entsprechenden Quellfrequenzbereich überhaupt erstmal anschauen, um dann eben die speziellen Marker zu sehen, die eben ausgelöst werden, wenn dieses Licht eben durch die Stoffe, nach denen man sucht, durchgeht. Ne? Also wenn man sich das Licht von beliebigen Sternen anschaut, kann man halt sagen, okay, alles klar, da ist jetzt irgendwie so viel Helium und so viel Wasserstoff und pipapo alles dabei. Wenn man jetzt nur sozusagen ins kalte Nichts schaut und so nach Stäuben, also wirklich so geringsten Anteilen blickt, dann muss man eben sehr genau hinschauen. Das ist jetzt sozusagen eine dieser Methoden, die man mit diesem Teleskop machen kann.
Genau, zum Beispiel, das ist halt eben ein sogenanntes Single-Teleskop. Und was, sage ich mal, der Nachteil von diesem Single-Teleskop im Radiobereich ist ja, dass er die Auflösung, die hängt halt eben von der Wellenlänge ab. Hängt dann natürlich auch von der Größe vom Teleskop ab, vom Durchmesser, eben auch von der Wellenlänge. Und um praktisch dann eben auch Beobachtungen im Radiobereich mit denen im optischen Infrarot, wie zum Beispiel vom Hubble Space Teleskop, miteinander zu vergleichen, wäre es ja wünschenswert, dass man dann auch eine ähnliche räumliche Auflösung erreicht. Und dazu braucht man dann eben, ist der nächste Schritt, dann Interferometer zu verwenden, sogenannte Radiointerferometer. Da gibt es dann eben auch, ja, zum Beispiel von IRAM, gibt es dann eben auch in den französischen Alpen eins, das nennt sich NOEMA. Aber ein weiteres ist jetzt im Moment das Leistungsstärke, das ist ALMA in Chile auf etwa 5000 Meter Höhe. Und das verwende ich halt eben auch für meine Arbeiten. Und die Antennen, die sind halt eben weit genug auseinander, dass man halt dann eben eine Auflösung erreichen kann, die halt, wie gesagt, dann ähnlich ist, was man im Optischen erreichen kann.
Genau. Einmal ist das Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, also ganz viele kleine Teleskope, die da oben auf der Hochebene in der Atacama-Wüste verteilt sind und wo es ganz schwierig ist, da hinzukommen.
Ja, genau, richtig. Ich hatte das Glück, ich war schon mal dort. Ja. Wir hatten eine Konferenz in Chile, 2011 war das, glaube ich. Und dann gab es halt eben noch die Möglichkeit, dass man halt dann eben noch das Teleskop besuchen kann. Und ich war sogar zweimal an dem Teleskop dort. Und das erste Mal halt eben im Rahmen dieser Konferenz. Da waren wir halt dann eben zuerst beim ALMA Headquarter bei ungefähr 3000 Meter Höhe. Da hat man dann vorher noch geguckt, ob da auch medizinisch alles okay ist. Und dann sind wir halt dann eben hochgefahren auf 5000 Meter Höhe. Und ja, ich war wirklich sehr nahe an den Antennen. Also ich konnte sie jetzt nicht berühren, aber fast.
So. Mit Sauerstoffmaske?
Also, nee, oben waren wir ohne. Also man kann schon noch...
Kannst du noch atmen?
Ja, ja, man kann rumlaufen. Also ja. Klar, aber man muss halt eben aufpassen. Und ich kann mich auch erinnern, dass dann einer von den Konferenzteilnehmern, der hatte da ein bisschen zu kämpfen. Aber das kommt halt eben leider vor. Und das hat auch nicht unbedingt was zu tun, ob man Leistungssportler ist oder nicht. Das war halt eben die erste Gelegenheit. Und dann im Rahmen meiner Forschungsarbeiten, bevor ich nach Wien gegangen bin, war ich in Frankreich. Und habe dann eben Beobachtungen, Antrag gestellt, einen sogenannten APEX-Teleskop. Das ist Atacama Pathfinder-Experiment. Das ist ein Teleskop, das wird vor allem von der Max-Planck-Gesellschaft, geleitet, geführt. Und da habe ich halt eben Antrag gestellt, der wurde eben auch akzeptiert. Und das Spannende war es, man durfte halt wirklich tatsächlich Beobachtungen durchführen. Und ich habe tatsächlich auf 5000 Meter Höhe Beobachtungen durchgeführt. Das war dann eben einige Monate später und davor mussten wir medizinische Untersuchungen machen. Ich war eben damals in Frankreich. Wir waren dann auch in so einem spezialisierten Institut. Da waren halt vor allem auch Bergsteiger dort. Und ich bin dann auch Radl gefahren auf der Höhe von Mont Blanc. Und hat alles gut geklappt. Wir hatten dann unser Zertifikat und mit diesem Zertifikat und mit dieser Untersuchung, mit der bestandenen Untersuchung, konnten wir dann eben auch zum Teleskop fahren. Und ich war dann eben mehrere Beobachtungstage. Wir sind dann früh immer von San Pedro de Atacama, das ist ungefähr auf 2500 Meter Höhe ist es.
Der letzte Ort, ne?
Davor, ja, genau, richtig. Wo alle sind wir dann immer hochgefahren mit dem Fahrzeug eben von den Kollegen. War ungefähr, wenn ich mich recht entsinne, eine Stunde dauert es etwa. Und dann waren wir eben, dann hat man eben tagsüber beobachtet. Wir waren natürlich dann in dem Container drin. Und der Container hat natürlich dann auch ein Sauerstoffgehalt, so wie man das halt eben gewöhnt ist. Also, sage ich mal, auf 0 oder 2000 Meter oder wie auch immer. Aber es gab wieder dann auch eben richtig gesagte Sauerstoffmasken und auch andere Sachen wie Schokolade oder so.
Schokolade?
Ja, zum Beispiel, wie ich noch dunkel daran erinnern kann, irgendwie Schokolade kann auch kurzfristig mal helfen.
Ah, okay.
Genau. Und was halt eben auch spannend war.
Warst du auch nachts da oben?
Nee, nachts nicht. Also wir sind dann, haben eben praktisch schon tagsüber beobachtet, weil das war halt eben so, mein astronomisches Objekt, das war eben nur tagsüber beobachtbar. Aber im Radiobereich kann man eben auch tagsüber beobachten, weil es halt eben keine starke Quelle gibt. Also im Optischen kann man halt deshalb bei uns nicht beobachten tagsüber, weil es halt eben die Sonne gibt. Aber wie gesagt, im Radiobereich gibt es halt kein Objekt, was halt super hell ist. Und deswegen kann man eben auch tagsüber beobachten, weil der Radiohimmel schaut halt eben ganz anders aus eben als der optische Himmel.
Ja. Aber nachts warst du dann in San Pedro. Ich meine, da dürfte ja immer noch ganz ordentlich Himmel zu sehen sein. Also
ja, nee, also der Himmel ist schon
beeindruckend. Ist man den Galaxien da nochmal ein bisschen näher als sonst?
Nee, also das sind schon einzigartige Momente, wenn man wirklich die Milchstraße sieht und auch wenn man Glück hat eben, hängt von der Jahreszeit ab, wenn man dann eben auch die Magellanischen Wolken sehr toll sieht, das ist schon beeindruckend.
Mit dem bloßen Auge.
Ja, ja, und ich kann mich auch erinnern, wie ich dann auch bei der ESA im Paranal mit dem Berrelatsch, es war nicht ein Paranal, es war ein Lasia. Werde ich nie vergessen, wir haben auch abends eben beobachtet und wenn man da mal, sag ich mal, seinen Rundgang gemacht hat, um frische Luft zu bekommen und vor allem, wenn dann eben auch der Mond nicht da war, dann war es dann nochmal dunkler und wenn man da so die, wie gemahlen, die Milchstraße sieht, das war schon ziemlich beeindruckend. Das sind schon Momente, die man einfach nicht mehr vergisst.
Ja.
Und ja, richtig, und vielleicht nochmal zurückkommen zu den Beobachtungen halt eben, also wir haben halt eben tagsüber beobachtet. Und ab und zu war es halt dann doch, musste man dann doch, sage ich mal, weil genau die Geräte, die man verwendet, müssen ja eben kälter sein als eben diese Objekte, die man beobachtet. Die Objekte, die wir beobachten, haben Temperaturen von 20, 30, 40 Kelvin. Also minus 230, minus
Celsius.
40 Grad Celsius. Und deswegen müssen halt die Instrumente eben im flüssigen Helium eben gekühlt werden. Und alle zwei Tage, so wenn ich mich noch recht entsinne, musste das halt eben auch gewechselt werden. Da habe ich dann auch mitgeholfen und das war halt dann schon später Nachmittag, früher Abend, da war es dann schon relativ kühl. Das werde ich nie vergessen. Und dann sind wir halt eben auch runtergefahren und beim Runterfahren muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es da eben auch wilde Eseln gibt. Damit, ja, richtig, sind dann natürlich auch auf der Straße und so. Oh. Da passiert da nichts und dann sind wir da wieder runtergefahren und dann haben wir halt, es war wirklich ein, muss ich sagen, beeindruckendes Erlebnis, dass ich ja eben auch auf dieser Höhe halt beobachten konnte. Das war, werde ich nie vergessen.
So, aber das ist ja noch nicht das ganze Instrumentarium, was bei dir zum Einsatz kommt. Welche anderen Teleskope und Methoden müssen wir denn noch ins Feld führen?
Genau, also ich denke, also mit den Teleskopen sind wir fast abgeschlossen. Also was es jetzt ein neues Teleskop gibt, was du halt eben vorher schon erwähnt hast, was du schon mal drüber gesprochen hast, ist halt eben das James Webb Space Teleskop. Da habe ich eben auch Glück gehabt, jetzt in der ersten Runde, Cycle One nennt sich das bei uns Astronomen, hatte ich eben einen Beobachtungsantrag gestellt. Also in dem Falle wollte ich einen sogenannten Galaxienhaufen, der in Entstehung ist. Also ich nenne Galaxienhaufen auch immer Städte von Galaxien, der halt eben in Construction ist, den wollte ich ganz gerne beobachten und habe da eben einen Beobachtungsantrag gestellt, zusammen mit Kollegen aus Japan. Und der wurde dann bewilligt und jetzt warte ich halt eben drauf, dass dann eben alles gut klappt und dass dann irgendwann mal die Daten kommen.
Wann würde dann diese Beobachtung stattfinden, wenn das jetzt so alles halbwegs nach Plan läuft?
Ja, das ist noch nicht ganz klar. Also die Beobachten, die sollen ja ebenso jetzt im Sommer beginnen. Also es ist ja dann nicht nur Cycle One, sondern es ist natürlich auch so, die verschiedenen Teams, die Instrumente gebaut haben für das James Webb Space Teleskop, die werden, sage ich mal, mit Beobachtungszeit bezahlt. Das nennt sich Guarantee Time. Und da haben halt eben die verschiedenen Wissenschaftsteams haben dann schon Beobachtungsprogramme vorgeschlagen, die dann eben auch, sage ich mal, bewilligt worden sind innerhalb des Teams und natürlich auch gecheckt worden sind, dass durchführbar sind. Die werden dann auch parallel dazu beobachtet. Und es kann, also es kann sein, dass es im ersten Jahr beobachtet wird, unser Projekt, aber auch ein bisschen später. Aber wir werden das so um den April rum erfahren, wann wir dann tatsächlich mit unseren Daten rechnen können. Weil was die auch beim James Webb eben gemacht haben, ist, also die haben ein bisschen mehr Projekte, wie soll ich sagen, also akzeptiert, als es eigentlich Beobachtungszeit im ersten Jahr gibt. Aber um halt eben flexibel zu sein mit den verschiedenen Instrumenten und auch eben, was halt gerade am Himmel beobachtbar ist.
James Webb Teleskop ist ja jetzt so ein super Infrarot-Empfänger. Ne? Also nochmal sehr viel kälter da draußen am Lagrange-Punkt 2. Ich glaube, das eigentliche Messinstrument wird auch nur noch auf wenige Kelvin runtergekühlt. Also es ist wirklich richtig kalt und ist in der Lage, sozusagen auch noch so das letzte Photon, was irgendwoher anfliegt, zu erkennen. Und das ist ja auch Sinn der ganzen Sache, denn man will ja möglichst weit in die Vergangenheit schauen. Das ist natürlich jetzt gerade für die Galaxienentstehung das Ding, oder? Also ich meine, worauf schaust du denn? Also wie tief in die Vergangenheit blickst du mit diesem Galaxienhaufen? Wie weit geht das zurück? Weiß man das jetzt überhaupt schon?
Ja, ja. Also zum Beispiel den Galaxienhaufen, den wir beobachten, der nennt sich der sogenannte Spiderweb-Protocluster. Der Spinnennetz-Galaxienhaufen-Protohaufen. Der ist ungefähr, also das Licht braucht zu uns etwa 10 Milliarden Jahre.
Also wir sehen ihn sozusagen in einem Zustand, wie er vor 10 Milliarden Jahren war und dann kann man daraus schon Schlüsse ziehen, wann sich diese Galaxie überhaupt gebildet hat, wie alt diese Sterne da sind. Also sind das sozusagen dann auch wirklich mit die ersten Sterne, die sich im Universum gebildet haben?
Ja, nicht unbedingt. Also was man halt eben, wenn man den eben beobachtet, was man eben dann eben, man kann, also wir messen natürlich die Mitglieder von diesem Galaxienhaufen. Darüber kann man dann eben eine Idee von der Masse von diesem Galaxienhaufen bekommen. Das ist aber dann nicht nur die stellare Masse, sondern die ganze Masse eben auch zusammen mit der dunklen Materie. Und dann gibt's halt eben verschiedene Modelle, eben auch bezüglich der Entwicklung von Galaxien, Galaxienhaufen. Dann kann man eben eine Schätzung machen, welche Masse dieser Galaxienhaufen in unserem lokalen Universum hätte. Also ob der zum Beispiel eine Masse hat, eine Größe wie zum Beispiel der Virgo-Galaxienhaufen, den du gerade eben erwähnt hast. Aber es gibt noch ein größeres Schwergewicht, das nennt sich Koma-Galaxienhaufen. Der hat sogar eine Sternmasse von 10 zu hoch 15 Sonnenmassen.
Spider's Web. Wie viele Galaxien hast du denn schon so entdeckt? Also hast du selber welche auch quasi erstmalig gefunden? Wie geschieht das? Ist das Zufall oder geht man da speziell auf die Suche und guckt sich explizit die schwarzen Flecken an? Weil es gibt ja jetzt dieses beeindruckende Bild von Hubble, dieses Deep Field, wo man einfach mal gesagt hat, okay, jetzt gucken wir mal irgendwo hin, wo bisher aus unserer Sicht noch gar nichts war. So einfach so ein kleiner Patch, der einfach schwarz war, weil einfach alle Instrumente bisher da nichts Nennenswertes haben detektieren können und dann möglichst lange draufgehalten und dann irgendwie alles Licht gesammelt, was sozusagen kam und dann stellt man fest so, oh my God, it's full of galaxies. Also es war sozusagen einfach alles komplett voll mit Galaxien, die man so nie gesehen hat, weil man einfach noch nicht lange genug hingeschaut hat. Ist das sozusagen auch dein Ansatz oder wo beziehst du oder gehst du primär auf Galaxien, die sowieso schon in irgendeinem Survey mal abgefallen sind? Also man muss sich ja sozusagen erstmal irgendwo hin orientieren. Wie gehst du da vor?
Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Also zum Beispiel eben mit dem Spiderweb Galaxienhaufen. der wurde eben im optischen, nahe-infraroten Bereich eben entdeckt. Aber wir sind auch davon ausgegangen, dass sich sogenannte Starburst-Galaxien in dem befinden können. Das sind halt eben Galaxien, die sehr stark obskuriert sind, die halt eben 99% ihrer Energie halt eben im infraroten Bereich ausstrahlen und eben eigentlich im optischen Bereich fast sogar unsichtbar sind. Und da haben
Stardust.
Starbursts, ja. Mhm. Der Name kommt halt eben daher, dass halt eben in einem sehr kurzen Zeitraum halt eben enorm viele Sterne entstehen. Zum Beispiel eben in unserer Milchstraße geht man davon aus, dass eben 1 bis 5 Sonnenmassen pro Jahr produziert werden. Und in diesen Starbursts geht man halt eben davon aus, dass halt eben bis zu mehreren 1000 Sonnenmassen pro Jahr entstehen. Aber es ist natürlich dann eben so, wie ich dann eben das vorher auch erwähnt hatte, ist mit dem 30-Meter-Teleskop, mit dem molekularen Wasserstoff, mit dem Gasreservoir, wo halt eben daraus die Sterne entstehen. Deshalb praktisch eben auch der Treibstoff für die Sternentstehung, der ist ja nur begrenzt. Und so ein Starburst dauert halt dann eben nicht 1 Milliarde Jahre, sondern ist halt eben nach etwa vielleicht 10 Millionen Jahren schon vorbei. Das ist halt eben eine kurze Phase in der Entwicklung eben von Galaxien.
Was heißt, es entsteht die Masse? Also die Masse entsteht ja nicht, die ist ja eh schon da, aber es klumpt sich sozusagen zu Sternen zusammen.
Genau, richtig. Also man hat halt eben den molekularen Wasserstoff und kollabiert halt eben und daraus entstehen halt dann eben eine neue Generation von Sterne.
Wie ist man sozusagen auf diese Galaxie gekommen, wenn die kaum zu sehen ist? Also hat man sie aktiv gesucht auf irgendeine Art und Weise? Also sucht man nach speziellen Patterns?
Genau, es ist dann eben eine aktive Suche. Man hat halt eben dann zum Beispiel Instrumente oder Teleskope auch, die halt dann im infraroten Bereich zum Beispiel eben sehr sensitiv sind. Und dann guckt man die Galaxien oder den Galaxienhaufen, das Objekt, was man halt eben beobachtet, halt einfach in einen anderen Wellenlängenbereich an. Und in dem Fall bei diesem Galaxienhaufen hat man halt eben Galaxien gesehen im infraroten Bereich, wo man halt vorher nichts gesehen hatte. Und dann gibt's halt eben Nachbeobachtungen, dann werden auch eben Datensätze von verschiedenen Wellenlängenbereich eben zusammengenommen, um halt eben die Galaxie zu sehen. Das bedeutet ja nicht, wenn man jetzt die Galaxie im infraroten Bereich sieht, dass die dann nicht im anderen Wellenbereich auffindbar ist, sondern man versucht halt eben die Daten miteinander zu kombinieren, um halt eben praktisch die Galaxie über verschiedenen Wellenlängenbereich zu studieren, zu charakterisieren.
Ich habe jetzt schon diese ganze Zeit dieses Bild aus Blade Runner im Kopf, wo man irgendwie so immer durch das Foto durchgeht und dann so, ja, Computer enhanced und dann klack, 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 klack und dann hat man das irgendwie so. So funktioniert es ja nicht. Wenn du jetzt sagst, dann guckt man sich das halt mal an. So, also, was ist denn das überhaupt für ein Prozess? Also, die Teleskope, okay, den sagt man irgendwie hier, ihr gebt mir Zeit. Guckt doch mal dahin, das passt doch, da schaut ihr doch sowieso gerade hin, da seid ihr ausgerichtet, da steht die Erde richtig, etc. Dann wird da die Klappe aufgemacht, das Teleskop schaut hin und zeichnet ja erstmal alles roh auf, was da irgendwie kommt. Das Teleskop selber diskriminiert ja in keiner Form, nehme ich jetzt mal an, oder wird das schon in irgendeiner Form auf irgendetwas parametrisiert? Also man kriegt ja quasi so einen Rohdatenstrom von allem, was da irgendwie rumzirpt und in irgendeiner Form in diesem entsprechenden Frequenzbereich Signale von sich gibt. Das wird dann irgendwie aufgezeichnet und dürfte sich wahrscheinlich um Terabytes handeln, jedes Mal, weiß ich nicht. Und was passiert dann damit? Wie arbeitest du damit?
Genau, aber was ich vielleicht davor noch erwähnen möchte, ist, also bevor man ans Teleskop kommt, ist auch sehr viel Arbeit.
Also was muss man machen?
Ja, man muss ja erstens mal eine Idee haben.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch so, man kann jetzt nicht sagen und sagt, geht zum Teleskop, ich möchte es da mal beobachten, sondern da gibt's halt eben auch Competition. Es gibt halt eben bei den verschiedenen Teleskopen gibt's halt dann, ich sag mal, eine Frist, wo man entweder zweimal pro Jahr oder bei ALMA ist es einmal pro Jahr, wo man dann eben die sogenannten Beobachtungsanträge einreichen kann. Da ist man dann eben zum Beispiel der sogenannte Principal Investigator, dann gibt's dann eben auch ein Team mit den sogenannten Co-Eyes. Und da schreibt man dann eben einen Antrag, also da schreibt man eben meistens eine Motivation, Introduction über das Thema und dann natürlich auch, was man machen will und warum das wichtig ist, was wir wirklich daraus lernen, was der nächste Schritt ist, im halt eben in seinem Themengebiet, wie es zum Beispiel bei mir ist, bei Galaxienentwicklung, was man daraus lernt. Und darüber hinaus muss man dann eben auch angeben, wie viel Beobachtungszeit man eigentlich beanträgt, in welchem Beobachtungsmodus, wie du vorher zum Beispiel auch schon erwähnt hattest, es gibt ja Spektroskopie, aber man kann zum Beispiel auch schöne Bilder machen. Oder Bilder eben machen. Schöne Bilder hat man erst, nachdem man Datenreduktion gemacht hat, was du eben vorher schon erwähnt hast. Und das hängt halt eben von den verschiedenen Teleskopen ab. Das ist schon sehr, kann sehr kompetitiv sein. Also der sogenannte Oversubscription Factor kann bis zu 10 sein. Also die Chance ist 1 zu 10, dass du vielleicht dann
also
die
10 Zeit... Also 10 mal mehr Leute, eine Zeit wird beantragt, als tatsächlich vorhanden.
Genau, richtig, Beobachtungsanträge. Es gibt, wie gesagt, es hängt vom Teleskop ab, auch vom Instrument. Und das ist natürlich dann schon, also ja.
Muss ja ein harter Job sein, da in der Auswahlkommission zu sein und irgendwie so vielen Leuten Absagen zu erteilen.
Richtig, ich war auch schon in solchen Kommissionen. Was man, denke ich, auch erwähnen sollte, ist, jetzt in den letzten Jahren hat sich das Prozedere gewissermaßen geändert. Es geht jetzt wirklich zu anonymous. Ich meine, wir normalerweise als Antragsteller, wir wissen eh nicht, wer im Komitee ist, das erfährt man dann vielleicht danach. Aber auch die Leute, die im Komitee sind,
sollen nicht wissen, wer da beantragt.
Richtig. Es geht halt eben darum, wegen den Namen auch eben Gender Balance und auch eben Early Career Research und auch eben, sage ich mal, schon Leute, die halt eben länger mit dabei sind, um halt wirklich das so fair wie möglich halt eben zu machen. Weil es gibt halt eben Statistiken und die zeigen halt eben, dass es halt dann eben...
Doch wieder die alten Männer sind, die über die
einfach
Zeit kriegen.
Ne? Einfach halt eben Bias gibt aus irgendwelchen Gründen. Es wurde halt eben wirklich in den letzten Jahren von verschiedenen Observatoren wirklich sehr, sehr, sehr studiert. Und es gibt zum einen eben das mit den Komitees, wie es ja zum Beispiel auch mit James Webb war. Aber was man auch mehr dazu tendiert, das wird zum Beispiel auch bei ALMA gemacht, aber auch zum Beispiel jetzt bei den ESO-Teleskopen ist, man reicht einen Beobachtungsantrag ein. Und dann zum Beispiel bei ALMA verpflichtet man sich, dass man dann auch tatsächlich dann 10 Beobachtungsanträge von anderen Leuten, also von seinen Mitbewerbern, dann eben auch durchschaut, eine Bewertung abgibt, dass man sich gegeneinander selbst bewertet. Und diese Methode scheint anscheinend ganz gut zu funktionieren. Und es wird halt eben, wie gesagt, bei der ESO und bei ALMA wird das jetzt schon praktiziert, dass man sich praktisch selbst beurteilt, also natürlich nicht seinen eigenen Antrag, aber einen Antrag von Leuten, also es muss jetzt nicht unbedingt das gleiche Themengebiet sein, also es kann schon ein bisschen ähnlich sein, aber ist natürlich klar, sowohl wenn man im Komitee ist, als auch eben, sage ich mal, in diesem Referee-Prozess, wo man dann als Mitbewerber auch die Beobachtungsanträge durchschaut, wird man eben natürlich auch gefragt, ob es Konflikte gibt, dass halt man kein Proposal bekommt, wo der Kollege vom gleichen Institut zum Beispiel drauf ist. Oder zum Beispiel mit Leuten, mit denen man sehr stark zusammenarbeitet, dass man die halt eben nicht beurteilen soll, sondern dass es halt wirklich so fair es möglich halt sein soll.
Jetzt würde ich ja mal ganz ketzerisch reinwerfen, so, naja, ich meine, wenn man die ganze Konkurrenz mitbewertet, dann sagt man einfach, ja, der Rest ist alles Quatsch, nur meins ist toll. Das wird sicherlich so nicht stattfinden, aber was ist denn quasi Sinn dieser Methode an der Stelle? Also was will man damit bewirken? Dass es mehr Awareness gibt für was sonst noch so kommt oder dass man Kollaborationen feststellt oder dass einfach, es ist einfach nur eine Arbeitsteilung und die Ethik ist halt einfach im Wissenschaftsbereich so, dass man ordentlich bewertet.
Ja, zum einen, also man hat gar nicht die Möglichkeit jetzt, sage ich mal, sein eigenes Proposal zu pushen, sondern man kriegt ja zum Beispiel, sage ich mal, 10 Proposal, wie das jetzt bei ALMA bei der letzten Runde war es. Und dann macht man das einfach so, das Beste ist Nummer 1 und das Schlechteste ist Nummer 10. Und das macht halt jeder Gutachter, Gutachterin so und daraus ergibt sich eine Durchschnittsbewertung.
Also man gibt sozusagen ein Ranking raus und nicht einen absoluten Wert, richtig, wie gut man das findet.
Nee.
Irgendwas muss immer das Beste sein sozusagen.
Ja, genau. Man hat halt, und jeder hat auch immer andere 10 Proposals.
Okay, gut. Ja, das funktioniert.
Genau.
Okay.
Und es ist natürlich auch so, ich meine, ich erwarte ja auch, dass meine Kollegen mein Proposal fair beurteilen.
Ich wollte es auch keinem unterstellen, dass es so ist. Ich habe nur gerade versucht zu verstehen, wie die Logik ist. Aber in dem Moment, wo man sagt, okay, man stellt nur ein Ranking her, muss es ja quasi einen Gewinner geben und dadurch nivelliert es sich, weil da ist man dann wahrscheinlich ehrlich.
Und was man natürlich auch dadurch spart, sind zum Beispiel auch Reisekosten. Wenn man natürlich ein Komitee hat, die treffen sich dann halt an einem Ort und das ist natürlich auch ein großer organisatorischer Aufwand und so ist es halt dann eben so, dass man das, sage ich mal, zu Hause am Computer macht und dann halt eben die Bewertung einreicht. Man muss natürlich auch eine Begründung drin haben. Es reicht nicht, wenn man jetzt sagt Nummer 1 und Nummer 10, sondern man will ja auch selber, wenn man den Antrag stellt, möchte man ja auch Feedback bekommen, was auch sinnvoll ist. Wo man wirklich beim nächsten Mal, wenn es dieses Mal das nicht klappt, dass man halt beim nächsten Mal eine Chance hat, dass es halt dann eben akzeptiert wird.
Okay, das heißt, man erhält als Bewerber auch die Bewertung oder die Begründung für das Ranking von den anderen zurück, um das selber studieren zu können, aber man sieht dann nicht, von wem es ist.
Nee, möchte ich auch gar nicht wissen.
Okay, gut, verstanden zu haben.
Genau.
Alles klar. Also es ist ein komplexer Prozess, es ist ein offener Wettbewerb um die Zeit, die die Teleskope halt bieten, und wenn man dann gewonnen hat, so, dann hatten wir vorhin schon bei James Webb Teleskop, dann wird das halt irgendwann terminiert. Das hängt dann wahrscheinlich sehr viel davon ab, was sonst noch so beobachtet wird, dass man das eben gut miteinander kombinieren kann. Und dann kann das irgendwie Monate in der Zukunft liegen, vermutlich. Wenn es so jedes Jahr festgelegt wird, kann es auch ein Jahr dauern, bis man dann sozusagen seine Beobachtungszeit bekommt.
Genau, und dann gibt's halt eben auch zwei Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist halt eben, dass man praktisch vor Ort beobachtet. Also zum Beispiel jetzt bei unseren Teleskopen hier, aber auch zum Beispiel bei der ESO, dass man halt eben vor Ort fliegt. Oder was halt eben auch seit einigen Jahren stark verbreitet ist, ist halt eben der sogenannte Service Mode. Das bedeutet, dass man halt eben sein Beobachtungsprogramm einreicht mit den Parametern, wie man das halt eben beobachten will. Und dann wird das halt eben von Mitarbeitern, wie jetzt zum Beispiel bei unserem Teleskop, durchgeführt, die Beobachtung. Man gibt halt eben auch Instruktionen an, wie das halt eben gemacht werden muss. Und wie gesagt, es werden dann eben auch Parameter wie zum Beispiel Beobachtungszeit oder welchen Filter man benutzen möchte oder welche, natürlich die Position der Galaxien, die man beobachten will, wird halt eben angegeben. Und dann wird das halt eben durchgeführt. Und der Vorteil von diesem Service-Mode ist natürlich so, dass das jederzeit beobachtet werden kann. Also die wird halt eben geguckt, was waren die Bedingungen, die man nachgefragt hat, die Wetterbedingungen, waren das jetzt sehr gute oder eher schlechtere. Wenn man jetzt natürlich Visitor Mode einreicht, besteht halt das Risiko, wenn man dann vor Ort ist am Teleskop und dann ist 3 Nächte schlechtes Wetter, dass man halt dann keine Daten bekommt und dann muss man halt den Antrag wieder stellen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Projekte, wo es halt einfach erforderlich ist, dass man wirklich vor Ort ist, dass man gleich die Daten inspiziert und dann Entscheidungen trifft. Zum Beispiel, das war auch beim 30-Meter-Teleskop so, wir hatten Galaxien beobachtet, wo wir eben nicht wussten, was die Entfernung der Galaxien ist. Und wir wollten dann halt eben eine Emissionslinie finden. Und es reicht ja nicht nur eine Linie. Wenn man eine Linie hat, weiß man immer noch nicht die Rotverschiebung, sondern man braucht verschiedene Linien.
Eine Emissionslinie, um die Distanz dann daraus
genau
bestätigen
richtig,
zu können.
Genau richtig. Also das nennt sich ja spektroskopische Rotverschiebung. Also nur mit einer spektroskopischen Rotverschiebung weiß man ja wirklich die genaue Entfernung der Galaxie. Und deswegen braucht man halt eben mindestens 2 Emissionslinien.
Das heißt, man schaut hin und man sieht dann eigentlich so, ich vermute mal, die typischen Muster der das, was man sozusagen erwartet, nur eben mit einer entsprechenden Verschiebung, und der Verschiebung kann man dann die Distanz entnehmen?
Ja, genau, richtig. Und zum Beispiel mit dem 30-Meter-Teleskop ist halt das Gute, man nimmt die Daten auf, dann kann man die auch gleich reduzieren, also erstmal, sage ich mal, vorläufig, aber dann kann man schon gucken, ob da was ist oder nicht. Und wenn man zum Beispiel eine Linie hat, dann kann man sein Gerät so tunen, dass man dann eben beim anderen Frequenzbereich guckt, um halt eben die zweite Linie zu finden, die da vorhergesagt ist. Das ist halt eben der Vorteil, wenn man halt direkt eben im Teleskop ist.
Okay.
Und genau, also das sind, sage ich mal, die beiden Methoden, und abhängig auch, also Visitor Mode und Service Mode, und abhängig auch vom Teleskop. Zum Beispiel beim James Webb, da hat man dann schon mit dem Beobachtungsantrag eben auch schon die Beobachtungsmodi eingereicht. Es gab dann zwar nachdem das akzeptiert worden ist, nochmal die Möglichkeit, darauf einen Blick zu werfen. Die Kollegen vom James Webb haben dann auch Sachen gefunden, die man vielleicht verbessern kann. Aber in der Regel ist das, was man beantragt hat. Und vor allem, man kann nicht sagen, ich habe jetzt einen Fehler in der Berechnung gemacht. Ich möchte statt 2 Stunden, möchte ich jetzt 5 Stunden oder so. Das geht natürlich nicht.
Ja.
Es gibt auch eben dann die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, oder es wird so gemacht, zum Beispiel bei der ESO, nachdem der Antrag akzeptiert worden ist, dass man dann erst einreicht, wie man das tatsächlich, also die Beobachtungsparameter. Man hat das natürlich schon im Proposal beschrieben, aber Es wird dann eben halt alles genau angegeben, Integrationszeit, welchen Filter man benutzt, Koordinaten und so weiter. Das nennt sich auch sogenannte Phase 2. Und das ist dann auch schon harte Arbeit, wo man auch Fehler machen könnte. Und deswegen muss man da auch genau arbeiten. Aber das ist auch schon, wenn man den Beobachtungsantrag stellt. Wie ich schon gesagt habe, wenn man jetzt einen Fehler in der Kalkulation macht, ist das halt dann nicht so optimal. Und dann, jetzt komme ich da endlich zurück zu deiner Frage eigentlich, was man da macht. Also entweder man ist vor Ort vom Teleskop, dann kriegt man gleich die Daten, oder die Daten werden für einen genommen. Und wenn dann die Daten eben die Qualität hat, die man eben beantragt hat, also den sogenannten Noise zum Beispiel, jetzt im Radiobereich, wenn dann der erreicht worden ist, dann bekommt man halt eben die Daten.
Das ist quasi eine Eigenschaft, die man der Beobachtung ansehen kann, wie viel Störgeräusche da drin sind.
Genau, richtig. Also es gibt halt eben dann von den Mitarbeitern von den verschiedenen Observatorien, die schauen sich da mal schon schnell die Daten an, ob halt eben das erreicht worden ist, was halt wir eben beantragt hatten. Und dann bekommt man die Daten.
Woher wisst ihr denn das? Also woher wissen die denn, dass das von den Signalen, die man bekommen hat, so und so viel?
Na, es wird halt eben gemessen, also.
Ja, wie kann man denn die Noise messen? Also woher weiß man, dass das Signal, dass das Signal ist und nicht Noise? Also wodurch wird die Noise dann erzeugt?
Ah, der Noise ist das sogenannte das Rauschen, also wie soll ich sagen, die Uncertainty.
Ja, aber wie lässt sich die heraus, also wodurch fluktuiert die? Ist das nicht eine Eigenschaft einfach des Teleskops, wie gut das Teleskop so misst?
Ja, es hat was mit dem Teleskop und mit dem Instrument natürlich zu tun, aber es hat natürlich auch was mit der Beobachtungsmethode zu tun. Man beobachtet zum Beispiel jetzt seine Galaxie mit der Emissionslinie, aber dann sage ich mal, links und rechts von der Emissionslinie ist ja gar nichts, weil da eben keine Emissionslinie ist. Es gibt so Parameter, die nennen sich Signal-to-Noise 5. Also das ist halt eben das Signal im Vergleich zum Rauschen, was man misst, ein Faktor 5 eben gut ist. Und das hat eben auch was mit Statistik dann zu tun. Da geht man davon aus, dass das dann eine sehr hohe Signifikanz eben dieser Messung ist. So wird das eben gemacht. Also.
Okay, also das ist dann sozusagen nochmal so eine Hürde, die übersprungen werden muss. Und im Idealfall ist jetzt alles super gelaufen und die Beobachtung hat so stattgefunden, wie man das möchte, beziehungsweise in diesem Visitor-Modus dann halt auch so interaktiv, dass man sagt, okay, alles klar, jetzt müssen wir erstmal den Abstand bestimmen, weil das dann für die künftigen Messungen eine andere Einstellung des Teleskops erfordert. Ne?
Genau.
Und dann erhält man die Daten sofort danach. Dauert das noch?
Also wie Tage, gesagt, Wochen, das kommt Monate. Halt eben auch von dem Observatorium drauf an und wie auch intensiv die Datenkontrolle ist. Zum Beispiel bei ALMA möchte man eben wirklich sicherstellen, dass wir als dann Benutzer eben auch wirklich die Daten bekommen, die wir halt eben gefordert haben. Es kann ja was sein, dass bei den Beobachtungen was schiefgegangen ist oder so. Oder dass dann vielleicht die Wetterbedingungen sich kurzzeitig geändert haben. Das kann auch im Optischen zum Beispiel sein. Wenn du sagst, ich möchte ein Seeing haben von besser als einer Bogensekunde, aber auch die Astronomen sind ja keine Vorhersage. Es kann ja dann sein, dass sich dann plötzlich das Seeing von 1 auf 1,5 verschlechtert. Und das hat natürlich starke Auswirkungen dann wiederum auf das sogenannte Rauschen. Das wird halt dann eben.
Also Verschlechterung zum Beispiel durch die Atmosphäre, die man sozusagen nicht unter Kontrolle hat.
Richtig.
Vulkanausbruch,
was weiß ich. Genau, also es hat nichts mit der Galaxie selber zu tun, sondern das hat praktisch zwischen uns zu tun, richtig, mit der Atmosphäre, richtig. Wenn man halt eben vom Boden beobachtet.
Wie kriegt man denn die Daten dann?
Wie man die Daten bekommt?
Per Mail?
Also früher war das tatsächlich so. Früher hat man sich auch die Daten nur zuschicken lassen, hat man die ja dann zum Beispiel von der ESO mit der CD bekommen. Mhm. Aber mittlerweile schickt man sich die Daten, kann man die Daten runterladen. Zum Beispiel, es gibt dann eben FTP-Server, da werden die Daten dann hinterlegt und selber lädt man dann die Daten einfach runter. Mhm. Und wie gesagt, von Teleskop zu Teleskop kann das halt eben relativ zügig sein, aber auch noch 1, 2, 3, 4 Monate warten. Aber es kann natürlich auch so sein, dass zum Beispiel eine Galaxie, sage ich mal, im Januar beobachtet wird, aber halt nicht die ganze Zeit, sondern wird dann auch später im Februar. Und dann bekommt man natürlich nicht die Daten schon im Januar, sondern im Februar. Aber es hängt natürlich dann auch wieder vom Projekt ab. Wenn man sagt, wenn man mit 50% der Daten auch schon was machen kann, dann kann man vielleicht auch mal nachfragen, ob man vielleicht vorher Zugriff hat. Aber wie gesagt, das hängt halt wirklich stark von den Observatorien ab und auch von ihren Regularien.
Wie einheitlich sind denn diese Datenformate? Kriegt man immer alles im selben Format von allen Teleskopen? Oder, ich meine, da hängt ja der Teufel im Detail. Ne? Da kann ja jedes Bit einen Unterschied machen, wenn man mit den Daten was anfangen will.
Also, was ich halt eingebürgert hat, ist das sogenannte FITS-Format. Und es hat einen sogenannten Header, da stehen halt dann eben Informationen zu dem File dort, wie Beobachtungszeit, wer beobachtet hat, Koordinaten. Und dann im zweiten Teil sind halt dann praktisch wirklich die Daten entweder ein Bild oder ein Spektrum.
Das Flexible Image Transport System.
Ja, genau.
Von der NASA.
Wollte ich vorher gerade sagen, da gibt es eine Abkürzung.
Mhm. Ja, 81 entwickelt, alles klar.
Genau, richtig. Aber bei gewissen Teleskopen gibt es auch ein anderes Format. Aber die Observatoren sorgen dann eben dafür auch, dass es dann eben Software dazu gibt, dass man, wenn das Format ein wenig anders ist, dass man dann eben trotzdem mit den Daten arbeiten kann.
Mhm. Okay, also es ist im Prinzip so ein Datenformat, in dem man einfach so mehrdimensionelle Arrays von Daten und dann halt Spektren etc. abbilden kann als Bilder, sodass halt einfach klar ist, okay, alles klar, dieser Bereich, den wir uns jetzt hier angeschaut haben, ist so dargestellt, Koordinaten sind mit drin und dann kann man das gleich auch einspeisen in seine eigene Verarbeitung.
Richtig, also man kann entweder das Verarbeitungstool von dem Teleskop verwenden oder man verwendet auch seine eigene Verarbeitungstool. Das hängt da wirklich stark von den Teleskopen und auch sogar vom Wellenlängenbereich ab. Zum Beispiel mit ALM ist es halt so, da gibt es halt dann mittlerweile ein Tool, wo auch die Idee dahinter ist, dass das nennt sich CASA, dass es aber nicht nur für ALMA verwendet werden kann, sondern zum Beispiel auch für das Very Large Array. Das ist das Radioteleskop, was in dem Film mit Jodie Foster war, Contact. Genau, richtig. Und da versucht man zum Beispiel auch in der Radioastronomie jetzt so ein einheitliches Tool zu haben. Weil zum Beispiel in der optischen Astronomie haben wir sehr viel auch IRAF benutzt. Das konnte dann eben für verschiedene, aufgrund des FITS-Formats eben halt, hat man halt eben dann von verschiedenen Teleskopen, sage ich mal ESO, CAG, wie auch immer, oder auch von hier, hat man eben damit arbeiten können. Und richtig, und dann ist halt eben, kommt halt eben, wie gesagt, wieder eben vom Teleskop drauf an, kommt dann eben ein möglicherweise harter Schritt oder viel Arbeit, eben die Reduktion der Daten und auch die Kalibration der Daten. Also man will ja dann eben auch wissen, wie viel also man will ja die Energie zum Beispiel messen von den Galaxien oder von den Linien. Und dazu ist es halt eben fundamental, dass man eben die Daten richtig kalibriert. Und nach der Kalibration der Daten erfolgt dann eben auch dann die Messung zum Beispiel der Emissionslinie oder wenn du jetzt ein Bild hast, eben die sogenannte Magnitude, also die Helligkeit der Galaxie. Und dann der nächste Schritt ist natürlich dann mit diesen Daten, die man dann eben reduziert hat, kalibriert hat, dass man dann eben Analysen macht. Eigentlich dann die wissenschaftliche Arbeit. Und das ist halt, finde ich, auch das Spannende bei meinem Job. Ich mache halt nicht nur eine Sache, sondern ich habe wirklich verschiedene Tätigkeiten durchzuführen. Eben vom Antrag schreiben, wo man halt wirklich seine eigene Idee hat, wo man sich auch, sage ich mal, verwirklichen kann.
Mhm.
Bis halt eben dann die wissenschaftliche Analyse. Und dann, was halt eben zum Schluss kommt, ist, das ist ja das, was bei uns ja eigentlich nur zählt. Ich vergleiche das immer ganz gern mit Fußball, ist das Paper. Weil wenn du dann deine Arbeit nicht veröffentlicht hast, dann existiert die praktisch nicht. Also das Paper ist das, wo das zeigt, du hast was gemacht und
Wissenschaft ist ein Ergebnissport, möchtest du sagen.
Ja, richtig. Das sage ich auch immer wieder zu meinen Studenten und auch zu meinen Mitarbeitern. Das hört sich natürlich ein bisschen vielleicht hart an, aber im Endeffekt zählt nur das Paper. Also du kannst noch so schön und das so toll gemacht haben und rumgefaltet ist, aber wenn du nicht dein Paper hast oder vor allem, was halt eben auch stark zählt, also ich gehe jetzt wieder im Vergleich zum Fußball, ist das erste Autor-Paper, dass du halt wirklich auch der führende Autor von dem Paper, das ist ja im Fußball genauso so, die größten Stars im Fußball sind nicht die Torhüter oder die Abwehrspieler, sondern sind die Stürmer, weil die, wie du ja vorher gesagt hast, das Ergebnis praktisch erstellt haben und dazu halt geführt haben ist. Also es ist natürlich ein ganzes Team wichtig. Aber richtig, man wird halt dann oft gemessen oder Karrieren hängen halt eben auch stark davon ab, wie man publiziert hat und auch der Erstautor-Paper und auch vor allem auch, was der Impact war. Also wie oft das Paper dann von den Kollegen im Fachbereich dann auch zitiert worden ist. Aber so kann man praktisch das, ja, wie soll ich sagen, abschließen, also vom Beobachtungsantrag, also im Idealfall, akzeptiert und bis dann halt das fertig geschriebene Paper. Und das kann schon eine Zeitspanne von 1, 2 oder 3, 4 Jahren sein. Also eine Doktorarbeit dauert ja auch in der Regel 3, 4 Jahre.
Jetzt müssen wir wieder zurückkommen zu zum eigentlichen Ziel, nämlich die Beobachtung der Galaxien. Was schaut man sich jetzt sozusagen primär an? Was ist so der Fokus deiner Beobachtung? Also was genau schaut man sich dann an? Man hat so viel Daten. Das sind ja unglaubliche Datenmengen, das ist ja schon angedeutet, so die Reduktion ist letztlich entscheidend. Man will halt ja irgendwie auf die Essenz kommen. Was sind sozusagen die Mysterien, die jetzt gelöst werden sollen?
Ja, sprechen wir mal wieder von dem Galaxienhaufen, wo halt eben die Galaxien sind, den Spiderweb-Galaxienhaufen, Galaxy-Protocluster ist, also wie gesagt, den Haufen, also die ganze Struktur und dann eben halt eben die Mitglieder. Und von diesen Mitgliedern zum Beispiel haben wir jetzt auch mit einem australianischen Interferometer, das nennt sich der ATCA, der Australian Telescope Compact Array, haben wir eben auch eine Durchmusterung von dem ganzen Galaxienhaufen eben mit Carbon Monoxide in den Übergang 1 nach 0 durchgeführt. Und wir wollten halt rausfinden, wie viel molekular Gas jeder von diesen Galaxienhaufen Mitgliedern hat. Und vor allem diese Kennzahl, das ist ja praktisch der Treibstoff, das ist, was zur Verfügung steht. Aber das sagt ja nichts, ob dann die Galaxie tatsächlich alles, wie soll ich sagen, verwendet, um Sterne zu entstehen. Und da gibt es halt eben einen weiteren Parameter, den kann man eben zum Beispiel eben auch mit Radioteleskopen beobachten. Das ist halt eben der Staub, den wir vorher schon erwähnt hatten. Und der Staub, der ist auch ein Indikator, die Sternentstehungsrate. Also man kann sich das ja auch, sage ich mal, vorstellen mit der realen Welt zum Beispiel. Wenn Sterne entstehen, dann gibt es das Abfallprodukt, der Staub. Das ist ja wie beim Hausbau oder beim Hochhausbau. Du hast dann auch an der Baustelle eben auch Staub. Und dann auch mit der Messung vom Staub kannst du dann eben was über die sogenannte Sternentstehungsrate sagen.
Also mit Staub meint man im Prinzip eine Ansammlung von allen möglichen Elementen, die in kleinen und größeren Mengen wild durcheinander gemischt existieren.
Ja,
also erstmal noch nicht in einem größeren Verbund drinstecken.
Ja, richtig solide Partikel, aber die sind jetzt nicht so groß wie der Hausstaub bei uns zu Hause, sondern
also nur, auf atomarer Ebene.
Ja, Mikrometerbereich sind die groß. Richtig, und bei dem Staub ist es zum Beispiel auch eben so, die werden dann von dem neu geborenen Stern, der sehr heiß ist, kann ein O-Stern zum Beispiel sein, die werden dann eben angestrahlt. Und die erhitzen sich, das ist genauso wie wir. Wir sind jetzt auch in Teneriffa mit der Sonne und uns jetzt auch wärmer. Wir strahlen jetzt auch gerade Infrarotstrahlung ab. Und das Gleiche passiert eben auch mit diesem Staubpartikel. Das wird erhitzt von der Strahlung von dem jungen neuen Stern und strahlt dann wieder ab. Und diese reemittierte Energie beobachten wir dann halt eben im Infrarot. Und das Tolle ist halt eben, selbst wenn der Stern obskuriert ist durch den Staub, den man im Optischen nicht sieht, kann man praktisch doch nachweisen, da ist Sternentstehung,
weil
wir den Staub eben beobachten. Deswegen ist es halt eben komplementär in verschiedenen Wellenlängenbereichen zu beobachten. Oder es gab Galaxien, die du im Optischen, da siehst du, sag ich mal, die linke Seite, aber die rechte Seite siehst du nur im infraroten Bereich, weil die rechte Seite halt eben obskuriert ist, weil da eben gerade eine Verschmelzung stattfindet. Genau, richtig. Und dann, wenn man zum Beispiel jetzt in diesem Fall die beiden Parameter hat, das Molekulargasreservoir, aber auch die Sternentstehungsrate, kann man diese beiden Parameter miteinander kombinieren und dann eben zu sagen, wie effizient in dieser Galaxie Sterne entstehen. Ob das jetzt schnell passiert oder langsam. Ob das Gasreservoir eben auch lange da ist oder sich schnell verbraucht, wie ich vorher eben auch schon gesagt habe, vielleicht in 10 Millionen Jahren. Und dann kann man eben auch über den Typus von der Galaxie was sagen. Also zum Beispiel unsere Milchstraße oder Spiralgalaxien, die würden das Gas oder verbrauchen das Gas über Gigajahre. Also da geht es nicht rucki zucki in 10 Millionen Jahre. Und wenn man jetzt dann auch im weit entfernten Galaxienhaufen Galaxien entdeckt, die eine ähnliche Sternentstehungsrateneffizienz haben wie unsere Milchstraße, dann kann man auch Galaxien vielleicht entdecken, die sich eigentlich schon wie unsere Milchstraße benehmen, aber im weit entfernten Universum sind. Und wie ich ja auch schon vorher gesagt habe, ist diese Phase ist es sehr kurz, wo halt eben der Starburst stattfindet. Sprich, einen großen Teil seiner Zeit befindet sich die Galaxie halt eben in einem Bereich, wo halt eben die Sternentstehungsrate ähnlich ist, wie das bei uns in der Milchstraße ist. Und das ist ja auch ein Unterschied mit elliptischen Galaxien. Da findet gar keine Sternentstehung mehr statt. Und das sieht man ja auch zum Beispiel in optischen Bildern, wie ich vorher schon gesagt habe, elliptische Galaxien sind eher rot, alte Sterne. Und in Spiralgalaxien sieht man halt eben zwar auch den zentralen Bereich, den Bulge, die Verdickung, ähnlich zu der elliptischen Galaxie, aber außen drumherum gibt es halt eben die Spiralarme, wo man halt eben blaue Regionen sieht, wo halt eben Sterne entstehen. Und wenn du jetzt nach unserem Gespräch dir nochmal Fotos anschaust von Spiralgalaxien, wirst du sehen, dass du nicht nur den blauen, bläulichen Arm siehst, sondern dass du auch so Staubwolken siehst drumherum, also die halt eben im Optischen halt eben das Licht nicht durchgelassen haben. Und da sieht man halt eben dann schon die Verbindung zwischen in Sternen gestiegen sind, da entstehen neue Sterne, aber da hast du natürlich auch Staub.
Ich meine, diese Farben bei dieser Bilder, mein Verständnis ist, die sind ja sozusagen, man muss sich das glaube ich nicht so vorstellen, dass man jetzt durch ein Superteleskop durchschaut und dann sieht man genau diese Farben, sondern das sind ja Komposita, das sind quasi aus verschiedensten Beobachtungsfrequenzbereichen, die ja weit über unseren sichtbaren oder vom durch den Menschen im sichtbaren Bereich, die ja in irgendeiner Form Farben zugeordnet bekommen, damit wir uns das vorstellen können. Ja, aber wenn man eine Infrarotbeobachtung macht, okay, gut, wenn es nur die Ferne ist, dann kann man es halt einfach in den sichtbaren Bereich verschieben, aber die Galaxien strahlen ja in allen erdenklichen Frequenzen. Wie kann man denn dann diese Bilder interpretieren, wenn du jetzt sagst, da ist ja blau, das muss ja gleich auffallen, was ja jetzt nicht, ist das jetzt sozusagen nur sichtbares Licht in dem Moment, was dort abgebildet ist, oder sehe ich jetzt hier auch ein Bild von aus dem Radiobereich, was mir in ein sichtbares Bild umgesetzt wird?
Genau, also das hängt halt eben davon ab, was man halt eben zeigt. Also wenn man jetzt im optischen, infraroten Bereich beobachtet, versucht man ja doch, die Farbpalette mit Blau, Rot, Grün und so, das halt doch abzubilden, wie das halt tatsächlich ist, dass man einen blauen Filter verwendet hat oder zum Beispiel einen roten Filter. Und aber halt richtig, aber natürlich beim Radiobereich, man sieht das ja nicht mit unserem Auge, da hängt es dann natürlich, sag ich mal, vom Beobachter oder von demjenigen, der die Bilder dann bearbeitet, ab, wie er das macht, ob er das jetzt rot oder grün oder gelb oder violett macht. Das wird, muss halt dann natürlich auch in den Publikationen wird das dann auch natürlich angegeben, dass man sagt, man sieht ja zum Beispiel in Rot den molekularen Wasserstoff und in Blau sieht man jetzt zum Beispiel die Sterne und in Gelb sieht man den Staub. Also man fängt auch an, sag ich mal, seine eigene Farbkodierung zu machen. Aber wie gesagt, das passiert vor allem, wenn man halt eben Strahlungen nimmt, wo das Auge eigentlich nicht sensitiv ist, wo man eben nicht sagen kann, das ist rot, blau, grün, gelb und so weiter.
Ja, deswegen hätte ich jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten, sozusagen das zu machen. Aber du hast jetzt gerade wirklich von einem Abbild im sichtbaren Bereich gesprochen, dass das also tatsächlich so wäre.
Ja, also wenn es möglich ist, dann versucht man das so zu machen. Also wenn man jetzt eben zum Beispiel, was man ja auch oft sieht, ist, es gibt eben auch Aufnahmen von Galaxien, wo man dann auch rote Bereiche sieht, sogenannte Sternentstehungsregionen. Das wurde dann mit der sogenannten H-Alpha-Linie gemacht. Das ist eine Rekombinationslinie vom Wasserstoff halt eben bei 6563 Angström. Das ist halt eben auch dann auch eher im rötlicheren Wellenlängenbereich von uns.
Was muss man unter einer Rekombinationslinie, was wird da rekombiniert?
Also das Elektron, wie du weißt, die schwirren auf verschiedenen, also so stellt man sich das vor,
ja,
auf verschiedenen Bahnen rum und es springt halt eben von einer höheren Bahn zu einer niedrigen Bahn und dadurch entsteht dann eine Emissionslinie.
Die eigentliche messbare Energie.
Genau, richtig. Und wenn das praktisch von unten nach oben springt, in diesem Schalenmodell, das ist praktisch die Absorptionslinie. Es absorbiert Energie und deswegen geht es auf ein höheres Energielevel.
Und die Rekombinationslinie ist dann?
Das ist praktisch von einer höheren Schale auf einen höheren Energielevel, auf ein niedrigeres Energielevel.
Okay. Jetzt ist ja die Beobachtung, also gerade unsere eigenen, okay, mit unserer eigenen Galaxie, mit der Milchstraße hast du es jetzt nicht so. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ist nicht so interessant.
Na, so würde ich das nicht sagen, aber ich habe mich halt einfach, ja, weiß nicht, weit entfernt den Galaxien, haben mich halt einfach
mehr interessiert. Ja, okay, aber wissen wir jetzt schon mehr über andere Galaxien, weil wir die irgendwie besser beobachten können als unsere eigene?
Anders, würde ich mal sagen. Also klar, unsere Galaxie kann man natürlich im Detail studieren, aber zum Beispiel, was ja nicht möglich, also wie ich ja vorher schon erwähnt hatte, wir können ja wirklich nicht
von oben drauf schauen.
Genau, richtig, zum Beispiel. Und klar kann man sich das vorstellen, wie die ungefähr ausschauen. Und ich denke, das klappt auch ziemlich gut, aber in diesem Fall, ich kann da wirklich alle Galaxien beobachten, wie die halt von außen schauen. Aber es hängt natürlich auch wieder ab, wie die Galaxie zu uns steht. Also zum Beispiel, es gibt Scheibengalaxien, wo man einfach nur wo wir die ganze Scheibe sehen, oder wenn das halt eben der Winkel anders ist, dass man halt einfach nur, wie soll ich sagen,
den Rand sieht, ja.
Ja, genau, richtig. Also zum Beispiel bei dieser Sombrero-Galaxie ist das ja so.
Genau. Und man hat es natürlich jetzt auch schön gesehen bei der Visualisierung des schwarzen Lochs durch das Event Horizon Teleskop. Da war es halt auch möglich, mal ein schwarzes Loch in der Ferne zu beobachten, während wir da so Schwierigkeiten haben, in der Milchstraße ähnliche Ergebnisse zu erzielen, auch wenn es, glaube ich, das Ziel des Projektes ist, da irgendwie auch noch voranzukommen.
Es ist M87 und es ist eine elliptische Galaxie.
Wenn man jetzt sozusagen an den Beginn des Universums zurückschaut. Und wir haben ja eine relativ klare Vorstellung davon, wann alles irgendwie begonnen hat. Oder zumindest haben wir einen Zeitpunkt, von dem aus wir ausrechnen können, ohne genau zu wissen, was vorher war. Und das ist auch erstmal egal. So. Aber das Universum ist irgendwie sichtbar geworden. Galaxien, Sterne und Galaxien sind entstanden. Wenn man jetzt sozusagen so weit zurückschaut, wie wir bisher zurückschauen können. Ist ja klar, James Webb wird jetzt demnächst vermutlich die Karten da neu mischen, aber ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt noch gar nichts gesehen hätte. Was kann man diesen frühesten Galaxien, die man bisher hat analysieren können, was man da sehen kann, was kann man denen ansehen, inwiefern die anders, einfacher sind? Also womit fängt es quasi an? Also ab wann ist es überhaupt erstmal etwas, das man eine Galaxie nennen kann, und wie entwickeln die sich weiter? Ist es dann wirklich primär nur die Verschmelzung mit den anderen, oder entwickeln sich diese Galaxien auch aus sich heraus in irgendeiner Form, ohne dass sie gleich mit anderen zusammenstoßen müssen?
Also jetzt bevor James Webb, also die ersten Galaxien, die man halt kennt oder die man entdeckt hat, ist, da geht man davon aus, dass es ungefähr ja 400 Millionen Jahre nach dem Urknall halt eben ist. Und die meisten, die sind halt, sage ich mal, relativ klein, also kleiner als die Galaxien, die wir jetzt kennen oder auch im späteren Universum dann beobachtet haben. Ist also, wie gesagt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die dann kleineren Galaxien miteinander sich verschmelzen, größere bilden. Aber es gibt natürlich auch andere Galaxien, die sich halt dann einfach weiterbilden. Aber es hängt halt eben davon ab, ob da Gas vorhanden ist, wie ich vorher erwähnt habe, ist in der Umgebung. Weil wenn das ganze Gas schon verbraucht worden ist, dann kann man ja keine neuen Sterne mehr entstehen. Dann bleibt die Galaxie einfach nur, hat alte Sterne. Die kann natürlich weiterhin, weil die Sterne, die gehen da nicht einfach weg, die bilden sich zum Beispiel weißer Zwerg weiter, hängt halt eben von der Größe von den Sternen ab, wie die sich halt eben weiterbilden. Aber zum Beispiel so eine Galaxie, kann sein, dass eine Galaxie einfach als Red Dead Galaxy halt einfach weiter ist. Also es gibt auch schon im frühen Universum Galaxien, die halt eben schon Eigenschaften haben wie elliptische Galaxien, die jetzt nicht eine Elliptizität haben, aber die haben keine Sternentstehung mehr. Also die Sternentstehung ist schon vorbei. Also es kann schon noch sein, dass durch weitere Prozesse halt eben durch Akkretion von neuem Gas oder halt dann eben Verschmelzung mit anderen Galaxien dann eben das wieder angeregt wird, dass halt dann eben wieder sich die Galaxie transformiert oder eine neue Galaxie entsteht. Es muss ja auch nicht sein, dass sich die Galaxie ändert, wenn die jetzt zusammenstößt. Es reicht auch schon, wenn die Galaxien einfach, sage ich mal, vorbeihuschen und so. Da gibt's ja auch schon die Gravitationskräfte oder die Gezeitenkräfte, die können auch schon dafür sorgen, dass die Galaxien dann verbogen werden. Oder und zum Beispiel, wenn man dann halt eben auch im Galaxienhaufen ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sich eine Galaxie verändert. Also sowohl, wo sie sich halt auch befindet, aber auch eben die Form. Oder dass sie dann zum Beispiel auch viel schneller das Gas verbraucht, und die Wahrscheinlichkeit von Zusammenstößen ist halt wesentlich größer. Und das Spannende halt eben auch bezüglich Galaxienentwicklung ist, in Galaxienhaufen, die sind halt eben im lokalen Universum halt eben von elliptischen Galaxien dominiert. Und deswegen ist es halt eben spannend, die sogenannten Vorgänger, das hatte ich eigentlich gar nicht erwähnt, der Vorgänger von elliptischen Galaxien, geht man davon aus, ja, ein bisschen habe ich erwähnt, sind die Starburst-Galaxien, weil das sind halt eben die Verschmelzungen von zwei Scheibengalaxien, und danach bildet sich eine elliptische Galaxie. Und deswegen halt dann auch zum Beispiel unser Projekt sucht man dann eben halt mit Teleskopen, die sehr sensitiv sind für Starburst Activities, die Vorgänger von diesen elliptischen Galaxien. Und dadurch kann man dann eben auch verstehen, wie sich zum Beispiel Galaxienhaufen bilden, um halt eben die Vorgänger von den elliptischen Galaxien zu finden, die Starburst. Aber wie gesagt, durch Zusammenstöße oder einfach, weil die in diesen Galaxienhaufen sind, weil es dann auch vielleicht kein Gas mehr gibt, entwickeln die sich weiter. Es gibt halt eben verschiedene Möglichkeiten.
Was sind deine Lieblingsgalaxien? Also, gibt ja ein paar coole, oder? Die man so besonders ins Herz geschlossen hat, die irgendwie Eigenschaften aufweisen. Also diese Lenticular-Galaxien zum Beispiel, die du erwähnt hast, so finde ich irgendwie in der Optik extrem beeindruckend, weil man dann einfach wirklich so einen Ring hat, in dem in der Mitte irgendwie noch was sich abspielt, sieht ja so total anders aus, als jetzt so eine herkömmliche Spiralgalaxie, ist ja langweilig. Du magst ja alle, alles.
Ja, aber also zum Beispiel Sombrero-Galaxie, die finde ich ziemlich cool, aber es gibt zum Beispiel auch Galaxien, die haben Ring und da ist eine andere durchgeschossen. Ich finde halt einfach auch, wie gesagt, Galaxien, die miteinander sind, zu verschmelzen oder die miteinander kollidieren, finde ich halt einfach spektakulär. Die schauen halt einfach ziemlich cool aus.
Ja,
und zum Beispiel, was ich auch ziemlich spektakulär finde, ist natürlich Galaxien, die halt eben gelenzt sind, wo halt eben die Hintergrundgalaxie von einer Vordergrundgalaxie oder Vordergrundhaufen das Licht stark verkrümmt ist und schaut halt eben ganz anders aus. Finde ich auch toll.
Das ist ja auch nochmal so ein interessanter Punkt, dieses Lensing. Was erlaubt denn das im Prinzip? Also der Effekt ist ja der, man hat eine Galaxie oder irgendwas anderes, was extrem viel Gravitation hat im Vordergrund. Kann ja auch ein schwarzes Loch sein, was auch immer. Und man blickt sozusagen dahinter auf eine Galaxie, die dann quasi um diesen Punkt am Himmel herum sich kreisförmig anordnet. Ne? So kann man sich das ja vorstellen.
Also kreisförmig im Idealfall. Also das
okay.
Nenne ich dann auch Einsteinring.
Ah, okay.
Genau, richtig. Und daraus kann man eben dann eben schon sagen, wie die Galaxie, sage ich mal, zur Vordergrundgalaxie platziert ist, eben wie stark die gekrümmt sind oder ob das halt eben ein sogenannter Einsteinring ist oder wenn man nur gewisse Bögen sieht, dann gibt's halt eben auch Modelle, mit denen man halt das Lensing halt eben vorhersagen kann. Dann kann man halt eben suchen, ob dann an gewissen Positionen noch andere Galaxien sind. Aber der große Vorteil von diesem Gravitational Lensing ist, natürlich wollen wir immer höher, weiter gegen größere Teleskope, aber mit solchen Teleskopen kann man erreicht man zwei Sachen. Zum einen wird die Helligkeit erhöht und zum anderen kann man auch die räumliche Auflösung erhöhen. Wenn man zum Beispiel einen Faktor 10 gewinnt, also zum Beispiel das VLT ist ja 8 Meter und wenn du jetzt eine gelenzte Galaxie damit beobachtest, also ist ja dann, weiß ich, es kommt drauf an, eine Helligkeit nicht, aber mit der räumlichen Auflösung bräuchtest du ein 80 Meter Teleskop.
Das heißt, es ist besonders wertvoll, eigentlich genau diese Stellen zu finden, wo so ein Lensing stattfindet.
Genau, richtig. Also da sind jetzt auch in den letzten 10, 20 Jahren wirklich in verschiedenen, auch Wellenlängenbereichen, starke Bemühungen sind gemacht worden. Man kann auch was über Kosmologie darüber lernen. Aber andererseits hat man eben auch die Möglichkeit, Galaxien einfach besser zu studieren, weil die halt einfach heller sind und die räumliche Auflösung ist einfach größer.
Ich habe gehört, dass da vor allem jetzt Machine Learning verstärkt zum Einsatz kommt, um sozusagen durch das Datenmaterial durchzugehen, um diese Lenses dann auch automatisch erstmal zu detektieren.
Ja, stimmt. Also zum Beispiel, jetzt kam mir das auch im Kopf, während unseres Gesprächs, gibt es jetzt eine neue Mission, die Dark Energy Mission, die Euclid. Das ist ein Satellit, der soll halt eben die dunkle Energie vermessen. Und anhand vor allem zum Beispiel von Galaxienhaufen, da kann man eben dann was über die Kosmologie sagen. Und da ist halt eben, sage ich mal, auch ein Byproduct von diesen Beobachtungen, ist halt eben auch nach Lensing-Effekten zu suchen. Und genau, also ich arbeite jetzt nicht daran an Machine Learning, aber wie gesagt, es gibt halt eben Kollegen, die das halt eben verwenden und allgemein in der Astronomie, Astrophysik, Machine Learning hat da wirklich einen starken Einzug erhalten.
Ja, ich meine, das ist wirklich ein sehr angemessenes Tool, weil es natürlich, also Machine Learning ist ja im Prinzip eine Technologie, mit der man
quasi einmal sich auf Daten, die sich auf eine bestimmte Art und Weise zeigen, gut drauf trainieren kann. So nach dem Motto, ich zeig dir 1000 Bilder von solchen glänzenden Sternenformationen und jetzt zeige ich dir nochmal 1000 ohne. So, und das System weiß halt, aha, da ist so etwas und kann dann so quasi diese Natur dieser Anordnung in irgendeiner Form detektieren. Und dann nimmt man halt den großen Datensalat und nudelt den einfach durch diesen Algorithmus durch und dann kann er halt sagen, ja, guck mal hier, mit der und der Wahrscheinlichkeit ist an der Stelle was zu finden. Und dann hat man ja überhaupt erstmal wieder Ansatzpunkte, auf die man dann eben stoßen kann. Sonst müsste man sich das ja alles in der nächtlichen Slideshow von Hand anschauen und finden. Und das ist sicherlich auch getan worden, aber es ist natürlich extrem langsam im Vergleich zu so einer vollautomatisierten Methode. Von daher passt das ja eigentlich sehr gut. Und wahrscheinlich gilt das generell natürlich auch für die Himmelsbeobachtung in Zukunft, dass solche Werkzeuge zum Einsatz
kommen. Aber Machine Learning ist natürlich auch, wie du eben erklärt hast, es ist ein Tool, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da einfach nur auf den Knopf drückt und es funktioniert. Da braucht man auch eine gewisse Expertise und man lernt das auch nicht von heute auf morgen. Also es gibt zum Beispiel Doktorarbeiten, wo halt wirklich dann die Leute jahrelang darauf hinarbeiten. Also das ist schon eine gewisse Expertise. Also, aber es ist halt im Moment also sehr populär auch in unserem Bereich, weil wir halt eben riesige Datenmengen bekommen und da ist halt eben Machine Learning eine Möglichkeit, halt eben diese Datenmengen also sinnvoll durchzuforsten.
Diese Clusterbildung von Galaxien, das wird mich zum Ende nochmal interessieren, ist ja auch noch so ein interessantes Phänomen und das ist ja auch, sagen wir mal, auch so ein Punkt, an dem einen die Ausdehnung des Universums auf eine bestimmte Art und Weise nochmal enorm klar werden kann oder zumindest schwer beeindruckt. Haben wir schon Probleme damit, uns überhaupt die Größe der eigenen Galaxie vorzustellen? Und es gibt ja auch noch welche, die nochmal sehr viel größer sind, auch kleiner als unsere. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn so im Mittel? So ist wir bestimmt wieder so eine Durchschnittsgalaxie, oder?
Ja, hätte ich jetzt schon gesagt. Also Andromeda-Galaxie ist nochmal größer.
Ja.
Aber
wieder nichts Besonderes.
Naja.
Das ist unsere halt, aber das genau. War's auch noch.
Ja, ich denke, also auch von der Sternenmasse und so sind wir schon im mittleren, höheren Bereich, würde ich jetzt mal.
Okay, mittleren, höherer Bereich ist ja schon mal ganz gut. So, und jetzt haben wir unsere lokale Gruppe, mit der wir uns irgendwie vereinigen. Es gibt also immer wieder eine weitere Struktur, in der dann doch nachweisbar ist, dass es in irgendeiner Form einen Zusammenhang gibt, dass diese Galaxien nicht isoliert voneinander sind, sondern eben in irgendeiner Form noch durch Gravitation einen Einfluss aufeinander haben. Und das ist ja dann auch teilweise ineinander verschoben, dass also quasi solche Cluster auch überlappen und nicht unbedingt komplett isoliert sind. Also inwiefern sind diese Cluster bei deiner Arbeit, inwiefern spielen die eine Rolle?
Also richtig, also die Galaxienhaufen, die leben dann auch nicht unbedingt alleine. Also diese Galaxienhaufen können wirklich wieder Teil von einem Supergalaxienhaufen sein. Wie das ja zum Beispiel auch mit Virgo eben der Fall ist. Und richtig, und zum Beispiel jetzt mit dem Spiderweb-Galaxienhaufen, da haben wir jetzt eben auch durch unsere Beobachtung mit dem Teleskop in Australien eben von dem molekularen Gas, gibt es eben auch eine Interpretationsmöglichkeit, dass das möglicherweise ein Supergalaxienhaufen ist. Also der Substrukturen hat. Aber das sind jetzt einfach nur eine Interpretation. Es kann auch sein, dass es einfach nur Filamente halt sind innerhalb eben der größeren Strukturen. Aber das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt auch zum Beispiel im jungen Universum Galaxien, also einen Supergalaxienhaufen, der nennt sich Hyperion. Ich arbeite da an einer Unterstruktur, sage ich mal, dran. Und da haben halt eben verschiedene Kollegen verschiedene Galaxienhaufen entdeckt, in einer ähnlichen Rotverschiebung am gleichen Himmel. Und eine Kollegin hat dann praktisch gezeigt, eigentlich die verschiedenen Galaxienhaufen im frühen Universum, die man kennt, die gehören eigentlich alle irgendwie wieder zusammen. Also es gibt tatsächlich auch im frühen Universum eben auch schon diese Superstruktur.
Okay.
Geht halt immer von's Kleine ins Große.
Du hast ja auch selber Galaxien entdeckt.
Ja.
Welche ist davon deine Liebste? Hast du eine? Oder was war die besonderste? Oder die?
Ja, also zum Beispiel, vor ein paar Jahren haben wir eine entdeckt, und die haben wir Cosmic Eyebrow genannt. Und ja, die hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Eben wie die Struktur ist, schaut er tatsächlich wie eine Augenbraune aus. Und das fand ich ziemlich spannend, muss ich sagen. War auch eine gelänzte Galaxie eben.
Okay. Und den Namen habt ihr euch dann sozusagen ausgedacht?
Ja, genau.
Und das schreibt man dann ins Paper rein und dann heißt sie so.
Richtig. Ich meine, genau so ist es. Also das ist ja so ein bisschen vielleicht auch so ein Fun-Faktor in so unserem Job. Ich meine, ja, man kann, wenn man was Neues entdeckt, es gibt natürlich Regularien, wie Galaxien heißen sollen, mit einer gewissen, sag ich mal, Telefonnummer, oft halt eben verbunden mit den Koordinaten.
Also NGC irgendwas.
Ja, das ist jetzt ein Katalog, das ist einfach nur eine, wie soll ich sagen, Durchnummerung, es stehen ja nicht die Koordinaten drin, aber zum Beispiel in meiner Doktorarbeit, da hatte ich dann eben ein paar Galaxien entdeckt. Und denen haben wir jetzt auch gar keinen Nickname gegeben, sondern die haben wir einfach MMJ und dann die Koordinaten. MM halt für Millimeter und J halt eben für den Koordinatenkatalog, den man halt da verwendet, wurden die halt so bezeichnet. Aber später in gewissen Kollaborationen haben wir halt einfach angefangen, Spitznamen zu vergeben. Ja, macht halt einfach Spaß und schreibt man teilweise einen Titel im Abstract hin und manche solche von diesen Spitznamen, die bürgern sich dann ein, andere Leute benutzen das auch, in anderen Fällen nicht. Es gibt da zum Beispiel auch so eine gelänzte Galaxie, die heißt dann The Sauron's Eye, weil die halt eben so wie von dem Herr der Ringe eben ausschaut. Und ach, das habe ich jetzt vergessen, so vor kurzem, ja, weil der mich mit Lieblingsgalaxien gefragt hat, dass jetzt haben wir eine Galaxie entdeckt, ja, haben wir auch einen Artikel veröffentlicht mit einem ehemaligen Studenten von mir, das war seine Masterarbeit, und die hat mein Student dann eben Seepferdchen genannt, also es nennt sich jetzt Cosmic Seahorse. Und also wenn man jetzt einfach nur so hinguckt, das ist ein bisschen schwierig, ein Seepferdchen zu entdecken, aber wenn man dann eine Illustration hat, dann sieht man das schon, aber genau. Also.
Aber diese Namen fließen nicht dann irgendwie mit in so einen Katalog-Eintrag mit ein, dass das dann auch wirklich mal so festgelegt wird, dass das der Spitzname ist. Der hält sich einfach nur, weil Leute den benutzen.
Ja, oder richtig. Es ist natürlich dann auch kürzer zu sagen, als zu sagen, das ist die Galaxy SMMJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja.
Das sagt man halt dann, und das sagt auch viel mehr was, als wenn man dann irgendwie eine Telefonnummer verwendet. Das ist halt einfach einprägsamer. Und
aber es gibt keine Möglichkeit, einen richtigen Namen in irgendeiner Form anzumelden, so wie Asteroiden und so weiter Namen haben. Es gibt keine Dannerbauer-Galaxie oder so. Das wär's
ja,
doch mal.
Ja, genau. Ich dachte, du willst darauf hin. Ja, aber was wir mal gemacht haben, ist vor ein paar Jahren, also eben auch bei diesem Galaxienhaufen in Formation, nenne ich den immer, also diesen Galaxie-Protocluster, den Spiderweb, da haben wir dann eben die Galaxien, die wir dann im Millimeterbereich, haben wir dann halt auch eine Durchnummerierung halt gegeben von 1 bis 16 und die haben wir halt dann eben DKB genannt. Und DKB hat halt was mit den Familiennamen von den drei Erstautoren zu tun. Und so haben wir uns halt verewigt und wir sind tatsächlich auch in anderen Papers, es sind halt dann die Galaxien genannt worden. Die Galaxie, wie ich auch gesagt, hat natürlich auch einen offiziellen Namen, weil man muss eben zur Katalogisierung, muss man halt eben offizielle Namen geben. Halt von der IAO wurde das vorher festgelegt, aber manche Kollegen benutzen halt dann eben den Spitznamen. Aber wie gesagt, das ist halt Teil von unserer Arbeit, das ist halt so ein bisschen Fun. Und wie gesagt, manche Namen bürgern sich eher ein und manche halt weniger. Wie auch die Antenna-Galaxie, die ich halt eben vorher genannt habe. Also wenn du zum Beispiel googeln würdest, würdest du sofort was finden.
Die du auch entdeckt hast?
Ja, die habe ich jetzt nicht entdeckt, die wurde schon von anderen Leuten entdeckt, aber...
Okay, aber wie viel hast du denn entdeckt? Was fällt denn so raus über die ganze Zeit?
Ach, das habe ich jetzt nie gezählt.
Also, Größenordnung?
Weiß ich nicht.
10, 100, 1000?
100 vielleicht oder so. Also,
okay.
Also bei mir ist es ja auch so, es gibt ja zwei Möglichkeiten, Studien durchzuführen. Eine ist halt eben eine statistische, dass man halt wirklich ein großes Service macht, wo man hunderte, tausende, Millionen von Objekten hat. Und ein anderer Punkt ist, was halt ich eher mache, ist, deswegen bin ich jetzt auch bei einer kleineren Zahl von 100 oder so, dass ich mir halt eben ein Objekt halt dann genau anschaue. Also ich habe halt eben auch viele wissenschaftliche Publikationen mit Kollegen, wo ich halt ein Objekt genau anschaue und dann wirklich detailliert halt eben diskutiere. Aber es gibt halt eben auch Möglichkeiten über Statistik halt eben, dann über Populationen, zum Beispiel eben von Galaxien, dann auch eben Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das war halt eben mein Approach. Also damals, wie ich mit meiner Masterarbeit angefangen hatte, das war eine der ersten Fragen, die mir halt eben von meinem Betreuer gestellt wurde. Was möchte ich machen? Eher Statistik oder einzelne Objekte? Aber mittlerweile, wie du auch mitbekommst, immer größere Datenmengen durch Musterungen und so. Also ich bin jetzt auch in Projekten mit dabei, wo wir Millionen von Galaxien beobachten. Von daher auch die Frage jetzt, wenn du mich in ein paar Jahren fragst, ist es wahrscheinlich nicht mehr 100, sondern ist es dann eine 1 mit viel mehr Nullen, weil ich jetzt auch im Moment in einem Server mit dabei bin, der nennt sich Sharks. Das ist ein Server, den ich auch leite, ein Infrarot-Server. Und da gibt es Vorhersagen von meinen Kollegen, dass wir halt 20 Millionen Objekte beobachten. Also das heißt jetzt nicht, dass alle diese Objekte neue Objekte sind, aber dass wir halt eben auf über 300, wie sagt der Bogengrad, halt eben 20 Millionen Objekte im nahen Infraroten beobachten. Und allein in einer Aufnahme sind schon 500.000 Objekte da. Also von daher könnte ich jetzt sagen, ich habe vielleicht auch schon viel, viel mehr entdeckt, aber...
Okay, ich verstehe schon, aber du im Prinzip möchtest du gerne eine emotionale Bindung mit der Galaxie, der einzelnen Galaxie aufnehmen, damit man, weil man die halt so gut sich angeschaut hat.
Ja, das ist ein guter Punkt. So sehe ich das auch ein bisschen. Wenn man, dann arbeitet man halt eben an einem Objekt wirklich viel dran und klar, baut dann, ob man will oder nicht, halt eine gewisse Beziehung. Auch von daher tendiert man da auch immer zu sagen, das ist meine, deine, wie auch immer, Galaxie. Aber das ist natürlich nicht meine, deine, sondern das ist halt von allen und so. Aber
ich denke, wenn man halt irgendwo das erste Mal hingeschaut hat, dann kann man sich auch schon ein bisschen was drauf einbilden. Ja, Helmut, vielen Dank für die Ausführung über die Arbeit.
Ja, vielen Dank. Auch dir, Tim, dass du mich da eingeladen hast und es hat wirklich super viel Spaß gemacht, über mein Themengebiet zu sprechen und hoffentlich konnte ich jetzt auch also junge Zuhörer motivieren, Zuhörerinnen motivieren, auch Astrophysik anzufangen und vielleicht auch sogar eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen.
Ist auf jeden Fall eine Menge zu holen in dem Bereich.
Nee, also es ist halt wirklich auf alle Fälle, also die nächsten Generationen, die werden wirklich tolle Teleskope zur Verfügung haben. Und ja, es ist halt einfach auch spannend, weil was man ja nicht vergessen darf, ist also seine Leidenschaft, was man hat, also wenn man ein junger Mensch war, Sternenhimmel interessiert einen, konnte man wirklich tatsächlich zu seinem Beruf verwandeln. Man seine Leidenschaft ist praktisch der Beruf und dafür bezahlt zu werden, ist denke ich mal auch nicht das Schlechteste. Das kommt mir so ein bisschen so vor wie Sportler oder Künstler oder so. Das ist halt auch so ein bisschen spannend, dass man halt sich auch ein bisschen selber verwirklichen kann und dass ich halt eben auch heute die Möglichkeit hatte, so ein bisschen zu erzählen, was halt auch unsere Arbeit ist, dass es halt nicht nur ist, ein Bild zu machen, sondern dass halt eben davor oder danach auch verschiedene Prozesse eben dazu gehören, dass man halt eben dann zu den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen kommt.
Super. Vielen Dank und vielen Dank auch fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Ihr wisst, bald geht's wieder weiter. Bis dahin sage ich tschüss. Bis bald.